Wir anbeten dich. Und ich lade dich ein, bleib in der Anbetungshaltung. Erwarte, dass Gott dich segnet, dass er dich berührt, dass er dir nahe ist. Heute ist mein Thema, du musst nur anfangen. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt. Egal, ob es eine Reise nach China ist oder Briefkasten oder was es auch immer ist. Der erste Schritt ist immer der wichtigste Schritt, auf dem kommt es an. 2010 ist zu uns gekommen, unweigerlich, und es gibt kein Zurück mehr. Es ist da. Jetzt haben wir ein Jahr voller Herausforderungen vor uns und ein, für mich persönlich ein sehr wichtiges Jahr. Du musst jetzt anfangen zu ackern, die Hand nicht zurückzuziehen vom Pflug. Du musst jetzt vorwärts gehen, rückwärts kannst nicht. Würde bedeuten Tod. Stillstand ist auch nicht erlaubt. Also wir müssen weitermachen. Ich lade dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdienst. Morgen früh ist hier Gottesdienst. Und da wird das Thema sein, sei mit dem Willen Gottes vertraut. Kenne deinen Herrn. Du musst wissen, was dein Herr will, was ihm schmeckt, was er liebt, so seine Vorlieben, seine Eigenschaften. Werde mit dem Willen Gottes vertraut. Was ein guter Mitarbeiter ist, der guckt den Boss an und der weiß ganz genau, das will er, bei uns wird so und so gemacht. So kenne den Willen deines himmlischen Vaters. Am Mittwoch, Wege zur Anbetung Gottes. Es gibt so viele Wege, so viele Methoden, wie man Gott anbetet. Und ich möchte ein paar, die Gott mir in der letzten Zeit aufgeschlossen hat, anschneiden. Eine Methode ist Stille. Die Stille vor dem Herrn. Harre des Herrn. Einfach Stille vor Gott sein. Nicht schnattern, nicht viele Worte machen. Die Stille. Aber natürlich auch, macht Lärm in der Gegenwart Gottes. So, auch das gehört dazu, macht Lärm in der Gegenwart Gottes. Und als sie mit dem Lobgesang anfingen, Josaphat, so dann wissen wir, verschaffte Gott einen Hinterhalt. Am kommenden Freitag, fürchte dich nicht vor der Zukunft. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, wer die Zukunft kontrolliert, wer die Zukunft in der Hand hat. Das ist unser Herr. Dann am Samstag, Engel umgeben uns. Also ich möchte mich mit den Engeln beschäftigen, denn die gehören auch zu der Anbetung Gottes. Diese himmlischen Heerscharen, die dienen Gott Tag und Nacht und ohne Pause und ohne Unterbrechung. Und die Engel umgeben uns. Wenn du sehen könntest, jeder von uns hat wenigstens einen Engel, das ist der Schutzengel, von Kindesbeinen an, ein persönlich abbestellter Bodyguard von Gott, der wächst mit dir mit, dieser Engel. Dieser Engel begleitet dich von hier bis nach drüben und so weiter, belehrt dich. Als du im Mutterleib warst, haben dich die Engel belehrt, dann bist du geboren, jetzt musst du selber lernen. Aber die Engel sind dabei und Kinder erleben immer wieder Engel. Also ich habe auch bei meinen eigenen Kindern gesehen, wie meine Tochter schlief in einem Hochbett und wir waren nicht sicher, wir kamen nach Hause und ganz aufgeregt, Mama, hier an der Bettkante ist ein Engel gesessen, dass ich nicht rausfalle. Und die Kinder sehen Engel. Und in der Bibel heißt es, wir sollen die kleinen Kinder nicht ärgern, denn ihre Engel sehen den Vater im Himmel. Und die verklagen, guck mal, jetzt haben wir wieder so einem Kind Leid getan. Deshalb, der Kindermissbrauch ist etwas Dämonisches, Teuflisches, und weil dann die Engel verletzt werden. Nicht das Kind, die Engel. Jeder Engel werden verletzt. So, über die Engel. Und dann nächsten Sonntag, Gott will dich begleiten. So, das sind die Botschaften, die Themen, die wir hier haben. Es geht jetzt um den Start. Weißt du, ein guter Start ist so wichtig im Leben, wie du das Leben anfängst, wie du das Jahr anfängst. Und wir haben dieses Jahr mit Gottes Hilfe angefangen. Und weißt du wie? Barfuß. Barfuß. Das klingt komisch und verrückt für den modernen Menschen, der immer gutes Schuhwerk haben will. Ich habe neulich gelesen, dabei irgendwo hier hinter Berlin, da ist ein Schuhmacher, der hat seine Firma neu gegründet und der fertigt extra Schuhe an. Da habe ich gedacht, gut, das klingt sehr gut, extra Schuhe. Und die Schuhe kosten zwischen 800 und 1200 Euro. Extra Schuhe für extra Leder, mit extra Abdrücke und so weiter. Extra Schuhe. Und stell dir mal vor, du trägst solche extra Schuhe und dann kommt der Heiland und sagt, zieh deine Schuhe aus. So deine Extraschuhe. Und jeder hat von uns so seine Lieblingsschuhe, seine Lieblingsschlappen. So, da steckst du drin und Gott sagt, zieh aus, fang mit mir was Neues an. Hör dir diese Predigten an und Gott wird dich dabei segnen. Es geht also um den Start. Viele haben Startschwierigkeiten, deshalb, du musst nur anfangen. Das ist die Botschaft. Also wir haben manchmal so, wie fange ich an? Wie stelle ich das an? Wie bete ich jetzt? Wie bete ich erhörlich? Wie bete ich geistlich? Wie mache ich das alles? Zuerst einmal, du musst irgendwo anfangen. Ich habe eine Methode, bin ja kein Maler, aber wenn ich mal eine Wohnung renoviere, dann mache ich Folgendes, dann nehme ich irgendeine Ecke, wo am wenigsten Dreck ist, zum Wiederherstellen oder Renovieren und Arbeiten, und dann gehe ich von links nach rechts, dann gehe ich systematisch rum und ich arbeite systematisch. Also an irgendeiner Ecke musst du anfangen. Ich habe natürlich in meinem Leben eine andere Entdeckung auch im Laufe der Jahre gemacht. Wenn ich das schwierigste Problem angehe, also ich gebe meinen Problemen Noten 1 bis 10 und dann benote ich, und das schwierigste Problem, wenn ich das schwierigste Problem geschafft habe, bis 10 Uhr morgens, dann habe ich den Tag geschafft. Das andere mache ich dann mit links. Deshalb, gib deinem Problem eine Note und dann fang dann irgendwo an und dann gehst von links nach rechts, gehst systematisch durch. Dann, wie mache ich das? Ich muss irgendwo einen Punkt machen und dann muss ich regelmäßig eine Sache durchziehen. Denn in der Regelmäßigkeit liegt auch eine große Kraft. Du musst also bei dir selbst anfangen. Also aufs Anfangen kommt an. Nicht bei den anderen Leuten, mach das und mach das und mach das. Bei dir selber anfangen. Vor deiner eigenen Haustür kehren. Dein eigenes Problem zuerst mal lösen. Und wenn du deine Probleme gelöst hast, dann kannst du die Flöhe bei den anderen auch suchen. Und kannst ihre Probleme dann angehen. Also du musst zuerst einmal bei dir selber anfangen, denn du selbst richtest den größten Schaden, du selbst kannst den größten Durchbruch erreichen, wenn du selbst das machst und du selbst merkst, worauf es wirklich ankommt. Deshalb bei sich selber anfangen. Der Mensch ist auf seine eigenen Füße gestellt. Gott hat gesagt, du herrsche darüber, mach dir die Erde untertan, du musst irgendwo anfangen. Irgendwo am Bach fangst an und dann gehst systematisch durch, von links nach rechts oder von rechts nach links, wie du es möchtest. Der Mensch fügt sich selbst den größten Schaden an, aber auch natürlich, wenn du siehst, was du gearbeitet hast, so Landmann oder Bauer, wenn der geackert hat, so ein Tagwerk, wir sprechen ja ein Tagwerk, das ist so, was ein Mensch umpflügen kann oder umgraben kann an einem Tag, ein Tagwerk. Dann siehst du, kommst nach Hause, guck mal, das Stück habe ich umgegraben. Heutzutage sieht man nicht mehr so, was habe ich geleistet. Weil das wird, der Nächste macht wieder weiter, morgen und übermorgen und so, aber du siehst nicht mehr, weil so der Landwirt, der Bauer sieht, also da ist was gewesen, das habe ich geschafft. Die größte Erkenntnis ist die Selbsterkenntnis. Also wir müssen bei uns selbst anfangen und ansetzen. Aber auch die schlimmste Verstümmelung ist die Selbstverstümmelung. Die schlimmste Vernachlässigung ist die Selbstvernachlässigung. So viele Menschen, die würden die ganze Welt lieben, Mutter Teresa sein und Heiland für die ganze Welt spielen, aber sich selbst vernachlässigen. Was nützt es, sagt die Bibel, wenn ich die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an meiner Seele? Vielleicht ein bisschen runter. Die Selbsthilfe ist die beste Hilfe. Die Selbsthilfe. Also immer bei sich selber anfangen. Selbstverantwortung übernehmen. Nicht warten, bis da der liebe Gott was macht oder der Pastor was macht oder die Geschwister was machen, der Staat was macht. Wir sind so auf den Staat fixiert im Augenblick. Leute, wir werden noch das blaue Wunder erleben, dass das die Ämter das alles machen und die Regierung macht das, die Politiker machen das. Nein, du bist der Mann. Gesellschaft besteht nicht aus den Politikern. Die Gesellschaft besteht aus jeder Mann, von jeder Einzelnen, jeder Soldat, jeder Arbeiter, jeder, der irgendwo seinen Beitrag leistet. Deshalb Selbstverantwortung ist so wichtig gefordert. Also wie fange ich an? Zuerst, ich ergreife Initiative, ich stelle mir was vor und dann rechne ich mit Gott, mit Gottes Hilfe. Gottes ganze Kraft, und jetzt pass auf, was ich dir sage, ich möchte sagen, seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Macht gehört dir. Seine ganze Kraft. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also Gott gibt dir seine ganze Macht und deshalb, was machst du? Und wir werden eines Tages zum Vater zurückkommen müssen und er wird uns fragen, was hast du mit meinem Heiligen Geist gemacht? Was hast du mit meinem Wort gemacht? Was hast du mit den Menschen gemacht? Ich habe dir Frieden geschenkt, ich habe dir Liebe geschenkt, ich habe dir alles geschenkt. Dir ist alles geschenkt worden. Was hast du damit gemacht? Mit den Kräften, die ich dir zur Verfügung gestellt habe. In uns selbst stecken die größten Selbstheilungskräfte. Du brauchst keinen Doktor. Der Mensch in der Wildnis, im Dschungel, wo hat er seinen Arzt? Er ist selbst sein Arzt, selbst sein Professor, selbst sein Helfer. Also Gott hat dich auf dich selbst gestellt und deshalb habt Acht auf euch selbst. ist so wichtig. Hier fängst du an bei dir selber. 2010 ist gekommen, hat begonnen und es gibt jetzt keinen zurück. Und jetzt geht's nach vorne. Und Gott hat mir ein Stichwort gegeben für diesen Gottesdienst heute Abend. Das Stichwort lautet Vollendung. Wir gehen auf die Vollendung zu. Ja, 2010 ist so ein gerades Jahr, 2010, leicht zu buchstabieren. Wir gehen auf die Vollendung zu. Wenn du die Zeit anguckst, seit 2000 ist die Welt nicht mehr dieselbe. Die Zeit hat sich so geändert. Nicht nur, dass wir den Euro haben, auch politisch. So viele Länder sind neu auf der Landkarte. So viele Systeme, die sind so verschwommen und vieles andere mehr. Also wir gehen mit Riesenschritten seit 2000. Eigentlich, da war der Umbruch, da war die große Wende. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für die ganze Welt irgendwo. Der Kalte Krieg ist zu Ende gewesen, und beziehungsweise der fängt jetzt bald wieder an. Aber wir gehen auf die Vollendung zu. Die Vollendung. Wie lange wurde gepredigt, ich weiß noch, als ich in die Schule ging, 2000, was dann alles passiert. Aber jetzt haben wir 2010. Wenn wir die Vollendung erreichen möchten, und Gott hat uns für die Vollendung bestimmt, weißt du, Gott macht nicht mal das kleine Zeug, wenn wir die Vollendung erreichen möchten, wir müssen jetzt bei uns selber anfangen. Jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Wir haben so viel Larifare-Christentum, so viel Oberflächlichkeit, so viel Sünde im Volk Gottes, es ist schlimm. Also wenn der liebe Gott die Christenheit anschauen würde, nur die Christenheit, und die Christenheit vergessen wir, die Freikirchen anschauen würde, dem würden die Haare zu Berge stehen. Wie viel Lieblosigkeit, Rechthaberei, Bitterkeit und was so alles in diesen christlichen Kreisen zu Hause ist. Wir müssen bei uns selber anfangen. Eine Stadt am besten geputzt und gekehrt. Wie wird eine Stadt am besten also gereinigt, wenn jeder vor seiner eigenen Türe anfängt? Die Berliner haben keine Kehrwoche. Weißt du, das macht die Stadtreinigung. Aber die Schwaben haben noch die Kehrwoche. Und dann wird jede Woche jemand anders kommt dran und kehrt die Straße, kehrt den Hausgang und so weiter. Und so wird die Stadt am schnellsten gereinigt, so werden die Menschen am schnellsten gesegnet, wenn jeder bei sich selber anfängt. Also du musst anfangen. Bei dir selbst, nicht bei den anderen. Und erwarte nichts von anderen. Und je weniger du von anderen erwartest, desto mehr kannst du selber tun. Aber wir vertrauen ja, das macht schon dieser Apparat da. Nein, das macht nicht dieser Apparat. Wir gehen also auf die Vollendung zu. Und zwar mit Riesenschritten. Ich weiß nicht, wie lange diese Phase der Vollendung ist. Wir haben zuerst einmal wurde die Welt evangelisiert in den ersten Jahrhunderten. Dann gab es das dunkle Mittelalter. Und dann wurden bestimmte Dinge wieder erweckt. Das Wort Gottes durch Martin Luther. Also die Reformation. Dann kam John Wesley, Methodisten, dass man die Heiligung ansetzt. Dann kam davor oder danach kamen die Wiedertäufer. Dann kamen die Mennoniten. Also verschiedene Bewegungen, all diese Bewegungen, diese haben etwas eingeleitet. Dann kam die Pfingstbewegung, der Heilige Geist, kam die charismatische Anbetung, charismatische Bewegung, dann war Anbetung wichtig und dann Gemeindegründungsphase. Also es gab verschiedene Phasen der Geschichte. Jetzt eigentlich sind wir in der Phase, wo der Herr jeden Einzelnen für sich zubereitet. So in die Schule nimmt, auf die Seite nimmt. Ich habe beobachtet, dass also in der Seelsorge, wir werden alle einzeln behandelt. Wir kommen in die Sprechstunde zum Heilern. Und es bleibt nichts mehr anders übrig. Diese ganzen Systeme brechen auseinander. Du kannst niemandem mehr vertrauen, außer dir selbst. Du bist von so vielen Menschen enttäuscht worden. Und deshalb, Gott arbeitet. Gott arbeitet in kleinen Schritten jetzt an der Vollendung der Auserwählten, der Heiligen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Also Vollendung. Dieses Stichwort, als ich gebetet habe, ich habe eigentlich ganz was anderes vorgehabt zu predigen als heute. Aber dann hat der Herr mir heute Morgen gesagt, Vollendung. Sagt den Leuten, wir sind auf dem Weg der Vollendung. Jeder Einzelne für sich. Gott will, der hat von links nach rechts angefangen und jetzt arbeitet er massiv an jedem Einzelnen. Jedes Jahr fängt mit guten Vorsätzen an. Also ich höre auf zu trinken, zu rauchen, was weiß ich, was ich alles aufhören will. Also, und der Weg zur Hölle, hat jemand einmal gesagt, ist gepflastert mit lauter guten Vorsätzen. Also nicht nur an diesen guten Vorsätzen irgendwie bleiben oder vornehmen, sondern einfach sagen, ich ziehe das durch. Ich habe eigentlich vorgenommen, am 6. Januar anzufangen mit dem Fasten. Aber ich sage, warum soll ich bis zum 6. Januar warten? Ich fange jetzt an. Und habe gestern Abend angefangen. So, und ich will beten und fasten. Weißt du, lauter gute Vorsätze. Wir haben immer wieder so, wir nehmen uns vor und wir ziehen nichts durch. Ich weiß, wie schwer es ist. Der innere Mensch, der alte Mensch, der zieht nicht gerne durch. Der möchte so leichtes, schönes, bequemes, sanftes und friedliches Leben haben. Aber ich zwinge mich. Paulus sagt, ich übe. Ich diene dem Herrn Jesus schon 40 Jahre lang oder mehr als 40 Jahre, also vollzeitlich und so weiter. Und ich habe ganz besonders in der letzten Zeit gemerkt, das, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, das ist in den letzten 100 Jahren nicht passiert. Oder 200 Jahren. Weißt du, dieses Massive, wie Gott sein Volk rausholt aus den ganzen Verbänden, wie Gott sein Volk rausholt aus den ganzen Organisationen. Und weißt du, da wird nicht mehr gefragt, bist du evangelisch, katholisch und so weiter. Ich bin so überrascht. Also in aller Liebe, also ich habe so viele katholische Freunde durch meine Vision, Endzeitvision bekommen. Leute schreiben, und heute Morgen hat ein Bauer irgendwo, wo sehr weit weg, also auf dem Land, aus Österreich, also Postleitzahl 4, irgendwo, das muss also Österreich, also Österreicher Postleitzahl Nummer 4 oder 44 und noch so Landnummer, dann sagte Pastor, Sie müssen unheimliche Schwierigkeiten haben oder gehabt haben mit dieser Vision, dass Sie gewagt haben, dieses zu bringen und zu sagen, ich merke, was ich schon in meinem kleinen Dorf für Schwierigkeiten habe. Ich finde kaum Gleichgesinnte. Und wenn du ganz ehrlich bist und deine Welt anschaust, du findest kaum Gleichgesinnte. Du stehst auf einsamen Posten. Du stehst auf einem einsamen Posten und wir gehen auf die Vollendung. Ich habe keine Probleme. Ich habe so viele Freunde, aber ich habe eines gemerkt. Gott sei Dank, dass der Herr da ist, dass ich die Gemeinde habe, dass ich meine Geschwister habe. Aber dieser Bauer schreibt, wir stehen auf einsamen Posten. Und jetzt ist ganz schlimm in Österreich, nicht bei uns. Jetzt kriegen die Hunde in Österreich einen Chip eingepflanzt. Es fängt bei den Hunden an. Und er sagt, bitte beten Sie, dass das nicht durchgesetzt wird. Und das fängt bei den Tieren an und wird bei den Menschen dann fortgesetzt. Meint er, also denkt er. Und dann werden nachher Katzen noch geimpft. Also nicht nur geimpft, es wird ein Chip eingepflanzt. So dass wenn die Tiere weglaufen, dass man sofort weiß, wo dieses Tierchen hingehört. Aber das passiert auch bei den Menschen bald als nächstes. Also Leute, die sollten wissen, wir sind in der Endzeit und da spitzt sich das Gute wie das Schlechte, geht dem Höhepunkt entgegen. Das Okkulte kommt so massiv hoch. Du kannst jetzt im normalen Rewe-Laden in aller Liebe, du kannst schon, also gerade zum Silvester, da haben die Leute massenweise gekauft, Bleigießen, also das ist so das Inn wahrscheinlich gewesen in der Werbung. So, also, und fast jeder, der vor mir stand an der Kasse, hat so Vorrichtungen, Handwerkzeug gehabt zum Bleigießen und die Beschreibung, was das alles so bedeutet, so und so und so. Aberglaube grassiert, das kommt hoch, dann kommt Wahrsagerei hoch und all dieses, was der Teufel so produziert hat in den letzten 6.000, 7.000 Jahren. Spanien hat ab 1. Januar den EU-Vorsitz übernommen und ich war schockiert, als ich dann eine Nachricht bekam oder Pressemeldung, so ganz nebenbei. Spanien übernimmt den Vorsitz in der EU, aber das heißt es, oder ein Satz nebenbei, doch der neue EU-Präsident hat mehr zu sagen als der spanische Ministerpräsident. Weil die EU hat jetzt einen neuen Präsidenten gewählt, neues Gesicht. Der neue EU-Präsident hat mehr zu sagen als die Frau Merkel. Die Frau Merkel ist nur noch Kaspar. Weil die bestimmen in Brüssel und Straßburg und so weiter. Also hier stand es nur ganz so nebenbei. Und die Leute reagieren nicht. Was nützt mir der ganze spanische EU-Vorsitz, wenn doch der andere woanders mehr zu sagen hat als ich, als gewählter Vertreter des Volkes? Weißt du, das sind nur noch Laufburschen, die anderen. Und ich denke jetzt mit 1. Januar, wenn das wirklich so stimmt und was da hieß, und es hieß auch so, also der EU-Präsident hat mehr zu sagen als der Ministerpräsident, dann hat Deutschland aufgehört zu existieren. Dann hat Deutschland aufgehört zu existieren, ihr Lieben, Leute. Die Welt merkt gar nicht von den großen Vorgängen. Alles spitzt sich zu, Europa. Weißt du, der Frosch wird gekocht, ich habe euch gestern gesagt. Und er wird ganz einfach gekocht. Das Wasser wird immer heißer, 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 heißer. Und der Frosch denkt, naja, ist es gemütlich warm. Und am Schluss ist er gekocht. So arbeitet auch der Teufel. Und wir erleben also die satanische Vollendung auf der einen Seite. Ich werde von der göttlichen Vollendung sprechen. Aber wir erleben auf der anderen Seite auch das Böse. Jesus sagt, lass beides wachsen, Unkraut und Weizen. Reißt nicht aus. Denn nachher kommt in der Erntezeit kommen die Engel und die werden Spreu vom Weizen trennen. Der Teufel arbeitet ganz massiv und er weiß, dass Endgericht kommt. Und deshalb versucht er mit allen Mitteln Kontrolle über den Menschen zu übernehmen. Jetzt fängt er bei Hunden in Österreich an. Dann geht es nachher weiter. Also irgendwo in Europa fängt es an. Und wenn der europäische Präsident mehr zu sagen hat als der deutsche Präsident oder Kanzler oder Kanzlerin, da wird dort oben beschlossen und dann wird es hier bei uns durchgesetzt. Da wirst du gar nicht gefragt. Kannst wählen, so viel du willst. Wir werden alle manipuliert und schön langsam aber sicher gekocht, wie dieser Frosch. Nur noch ganz wenige haben eine andere Meinung und trauen sich noch ihre Meinung zu sagen. Ganz wenige, das ist eine Minderheit. Geh mal in deinem bekannten Freundeskreis, sie heulen alle mit den Wölfen mit. Andere sind so benebelt und so verseucht, dass sie es gar nicht mal merken, dass da was nicht stimmt. Die lesen die Zeitung, und zwar manchmal sogar massenweise. Sie bilden sich und sind doch nicht im Bild. Und Gott ruft Einzelne heraus. Und das ist, was Gott macht. Einzelne, die noch einen Kopf behalten, noch nüchtern sind, noch kritisch sind, noch nicht verbildet und verblödet sind. Gott ruft Einzelne heraus. Und damit macht er sein Werk und seine Geschichte. Menschen, die einen kritischen Geist haben. Menschen, die viel zu weit mit Gott gegangen sind, als dass sie Gott absagen könnten. Weißt du, diese ganzen Newcomer, die fallen auf jede Lüge und Schwindel Satans herein. So frisch Bekehrte, die gar nicht mal so das Alte kennen, weißt du, die noch nicht in aller Liebe, die das letzte Jahrhundert nicht erlebt haben. Die nicht eine solide Basis bekommen haben, von Kindesbeinen einer Sonntagsschule oder Kinderkirche. Guck mal, heute wachsen Leute auf, diese Generation, die aufwächst, die wachsen schlimmer auf, als die Heiden in Afrika aufgewachsen sind oder irgendwo im Busch. Denn die haben wenigstens noch Kultur, ihre Kultur. Aber was haben wir für Kultur? Nur noch Fernsehen und nur noch Mord und Totschlag. Da ist so viel Schwindel in unserer Gesellschaft und die wenigsten sind in der Lage zu durchschauen. Den meisten Menschen fehlt das geistliche Potenzial, die Geister zu prüfen. Du brauchst nicht nur Wissen. 1 und 1 ist 2. Nein, du brauchst auch die Erfahrung. Du musst durch Krisen gegangen sein. Also zur Vollendung kommt man durch Kämpfe, durch Krisen. Und wie viele Kämpfe haben die Leute durchgemacht? Meistens ging es nur um ihre Bedürfnisse. Die meisten Leute haben keine richtigen Väter, keine geistlichen Väter und Mütter in Christus mehr. Wo sind sie? In der Bibel ist mal ein Satz, das ist schockierend für manche. Und die Heiligen haben abgenommen beim Prophet Daniel. Und die Heiligen haben abgenommen. Und der Antichrist hat dafür gesorgt, dass die Heiligen, der führt einen Krieg, einen unsichtbaren Krieg gegen die Heiligen. Nenn mir irgendeinen Heiligen heute noch. Nenn mir. Wir haben einen Haufen Scheinheilige, aber keine Heilige. Menschen, die Gott lieben, die mit Gott durch dick und dünn gehen. Was wir haben Haufen Waisenkinder, die von Heim zu Heim geschoben werden, geistlich gesprochen, die aufgewachsen sind im Waisenhaus geistlich, die von einer Gemeinde zur anderen tendiert und getingelt sind. Und die meisten sind entwurzelt. Und der Teufel und der Antichrist kann nur mit Menschen rechnen und arbeiten, die entwurzelt sind, die keine geistlichen Wurzeln haben, kein geistliches Zuhause haben, keine geistliche Familie haben. Und mit denen kann er machen, was er will. Und diese Menschen entwickeln sich rückwärts. Es gibt also auch eine Entwicklung, Unvollendung. Das ist kein deutsches Wort, aber das ist Matutis Wort. Unvollendung. Also die einen gehen auf die Vollendung zu, im positiven Sinn, und die anderen gehen auf die Unvollendung im negativen Sinn. Verblöden. Haben keine Meinung. Oder die ändern die Meinung, so wie die Medien es ihnen vorgeben und vorbeten. So viele Kirchen und Gemeinden haben ihre Wurzeln, ihre biblischen Wurzeln verlassen. Ich denke nur diese Mülheimer Bewegung, die nennen sich natürlich jetzt anders, aber Wenn Jonathan Paul aufstehen würde, der Begründer von der Pfingstbewegung, der würde sich im Grab umdrehen. Vergesst noch Martin Luther. Also verstehst du, der würde abhauen und sagen, ich will mit der evangelischen Kirche nichts zu tun haben. Das ist nicht meine Kirche. Das ist nicht die Kirche, die ich gewollt habe. Also, die meisten Freikirchen haben mehr oder weniger ihre biblischen Wurzeln verlassen. Methodisten. Da wird eine Kirche nach der anderen zugemacht. Hier in Berlin hat eine Methodistengemeinde sogar ein wunderbares Gemeindehaus. Ich wäre froh, ich hätte sowas hier. Die haben eine Beerdigung gemacht und für ihr Gemeindehaus. Sie haben ihr Gemeindehaus beerdigt, die Kirche geschlossen und so weiter. Und gesagt, Geschwister, ihr könnt noch in Nachbardorf gehen, dort Gottesdienst besuchen. Methodisten, die einst erweckt waren, einst im Feuer standen, einst der Heiligung nachjagten. Weißt du, wenn du der Heiligung nicht mehr nachjagst, dann wirst du abwärts gehen, entwickelt sich zu den Unvollendeten. Die Heiligen haben abgenommen und dennoch, Gott bringt seine Gemeinde zur Vollendung. Halleluja. Trotz allem, dass alles um uns herum so unvollendet und unvollkommen und unperfekt ist, der perfekte Gott vollendet seine Gemeinde. Es ist erstaunlich, wie Gott mit den Seinen zum Ziel kommt. Gottes Volk geht nicht dauernd in der Wüste herum und ist nicht dauernd in der Welt zu finden, sondern Gott holt sie raus aus den Systemen. Volk Gottes wird auch mal sesshaft. Volk Gottes wird mal stabil. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, durch Krisen, durch das Ganze, was so passiert, da wird man erst richtig reif. Du wirst nicht reif durch die Bibelstunde und durch den Gottesdienst, du wirst reif durch Krisen. Du machst Erfahrungen und lernst deinen Gott kennen. Und du weißt, mein Gott bringt mich überall durch. Und das steigert sich, diese Vollendung steigert sich. Die Krisen, und jetzt pass auf, die Krisen werden von Jahr zu Jahr größer. Du sollst Gott auch jedes Jahr neu entdecken. Und dass Gott der Allergrößte ist am Schluss. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und das Volk Gottes ist zwar 40 Jahre lang in der Wüste rumgetippelt, aber irgendwann kam der Punkt, dass sie über den Jordan gehen, über die Grenze und jetzt plötzlich in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Du musst überlegen, was das ist, im Land, wo Milch und Honig fließt. Milch und Honig, du nimmst den Kälbern die Milch weg und du nimmst den Bienen den Honig weg. Milch und Honig, du nimmst etwas weg, was den Bienen gehört und was den Kühen oder Kälbern gehört. Aber bald haben wir die Wüste verlassen. Bald werden wir dort stehen, wo Gott uns haben will. Und ich denke, wir gehen Stück für Stück, auch im Untergrund oder wie auch immer, wir haben den Herrn erkannt. Und je länger du mit dem Herrn gehst, desto reifer wirst du, desto gelassener wirst du. Ein guter Wein, so ein guter Jahrgang, je älter er geworden ist, je mehr er sich gesetzt hat, je mehr die Hefe abgeschöpft wurde, desto geschmackvoller ist. Und Gott will einen vollendeten Wein, diesen neuen Wein haben. Nicht nur so, dass alles zerreißt und alles außer Rand und Band ist. Nein, Gott will diesen gesetzten Wein, diesen geschmackvollen Wein. Gott will Geschmack in unserem Leben bringen, also Vollendung. Die meisten Christen werden stehen bleiben, wo sie gerade stehen. Die meisten, sage ich, so die ganzen Namen Christen, die werden nicht vollendet. Die werden mitlaufen, die werden es gar nicht merken, der Herr ist gekommen und die werden nicht dabei sein. Denk nur an die törichten Jungfrauen. Die haben es nicht für nötig gehabt, diese Mädels, sich Öl einzukaufen, zusätzlich was zu tun. Also das reicht schon. Nein, das, was du heute hast, reicht nicht für morgen und übermorgen. Deshalb, es werden so viele törichte Jungfrauen geben in der Endzeit. Das sind zwar 5 von 5 hier gewesen, aber da wird es noch mehr als nur 50-50 sein. Alle Halbfrommen, Halberlösten, Halberretteten und so weiter, die werden sich mit der Welt vereinigen, die sind mittendrin dabei, Ökumene. Also sie schließen sich mehr und mehr den Unvollendeten an, dem ganzen Pöbel, aber der Pöbel bleibt in der Wüste. Nur die Israeliten, die wahren Israeliten, ziehen das gelobte Land ein. Der Pöbel stirbt aus. Und Gott lässt das Volk so lange in der Wüste rumtippeln, bis der Pöbel gestorben ist. Die ganzen Rebellen und so weiter, bis der Boden, die Erde sie verschlungen hat. Wenn du nicht bereit bist, und deshalb, das liegt an uns, ich muss bei mir anfangen, nicht bei anderen, ich muss mir selber predigen. Und ich muss mir selber sagen, Johannes, du musst ernst machen. Und zwar radikal ernst mit deinem Gott. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir irgendwo einkassiert, irgendwo in einem Bund, Allianz, Ökumene oder in andere Religionen aufgehen. Plötzlich bist du bei den Buddhisten und wunderst dich, was suchst du da? Ja. Wir sind ja nah davor. Wir haben mehr Hinduismus und Buddhismus im Katholizismus, im Protestantismus, als du glaubst. Geh mal durch die Stadt und schau mal die Schaukästen an. Also ich war mal neulich entsetzt, da gehe ich in eine katholische Kirche, Yoga-Meditationen. Eine Kirche, als die Leute nicht beten könnten. Die sollen lieber Weihrauch nehmen und beten und nicht Yoga-Meditationen. Und es fängt ganz leicht und sanft und friedlich an über Yoga in der Kirche. Yoga, also in der evangelischen Kirche ist Yoga in und normal. Und die Leute denken sich nicht dabei. Aber dass es das so heidnische Gebetsform ist, heidnische Meditationsform ist, das denken sie nicht. Und sie werden kassiert. Sie merken nicht, wie der Frosch gekocht wird. Den meisten merken nicht, weil sie den Plan Gottes nicht wissen. Die haben keine Ahnung. Was hat Gott vor? Also ich werde in diesen Tagen über den Plan Gottes noch sprechen. Die meisten Christen haben auch den Plan Gottes vergessen. Weißt du, was der Plan Gottes ist? Eure Heiligung. Deine Heiligung, meine Heiligung, unsere Heiligung. Ohne Heiligung werden wir den Herrn nicht sehen. Du kannst beten, so viel du willst. Du kannst singen, so viel du willst. Du kannst in Gottesdienste hocken, so viel du willst. Ohne Heiligung werden wir den Herrn nicht sehen. Aber was ist Heiligung? Heiligung ist, dass ich mich mehr und mehr auf Gott konzentriere, mehr und mehr mich für Gott bereithalte, mehr und mehr auf Gott höre und weniger auf die Menschen oder auf die Umstände oder was es auch immer ist. Heiligung ist, dass ich mich für Gott reserviere, dass ich einen Platz in meinem Leben habe, wo nur Gott Zutritt hat und sonst niemand. Das ist Heiligung. Und wenn ich die Christen anschaue, was machen sie die ganze Zeit? Fernsehen, Computer, Vergnügen und all das. Gott hat einen Plan für diese Welt, für seine Gemeinde und zwar für jeden individuell. Und wir sind im Plan Gottes drin, involviert. Nichts, was in der Vergangenheit war, gleicht heute mehr. Mit Riesenschritten gehen wir der Vollendung entgegen. Alles wird perfektioniert, vervollkommt und so weiter. Wenn du noch nicht gemerkt hast, dass wir auf das Endziel zusteuern, das war ganz massiv in der Technik, und wir verlassen jetzt unser Sonnensystem. Wir können Bilder uns aus dem Weltraum holen und wir sind verblüfft, wie die Welt draußen aussieht. Das haben unsere Eltern nicht einmal gesehen, nicht einmal geträumt. Wenn du noch nicht gemerkt hast, dass auf allen Ebenen, politisch, religiös, philosophisch, die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Was ist die Wahrheit? Diese Pilatus-Frage. Bis heute, je mehr die Leute sich informieren und Informationen haben, desto weniger wissen sie. Wenn du noch nicht gemerkt hast, dass wir uns so mit Riesenschritten, also in einem Eiltempo auf das Ende zusteuern, dann tust du mir leid. Dann bist du wirklich herzfremd. Dann liest du keine Zeitung, keine Bibel, hast keine Orientierung mehr oder hat die Orientierung verlernt. Gott schreibt mit Flammenschrift an der Wand und die meisten Leute merken es nicht. Mene tekel ufrasin, gewogen und zu leicht erfunden. Gott wollte niemals ein normales Volk oder eine normale Rasse. Er wollte eine Schar von erlösten Kindern Gottes, königliches Priestertum. Das ist, was er gewollt hat, König und Priester. Aber wo sind heute die Könige und Priester? Wo sind die Helden Gottes? Gestern haben wir die Seite geguckt. David ist müde geworden sogar. Und der Philisterriese, der wollte ihn mit einer Keule erschlagen. Und so viele Christen sind müde geworden. Müde geworden im Kampf des Glaubens. Nicht, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, wie Apostel Paulus sagt. Nein. Ihr Problem ist, sie sind müde. Müde geworden mit dem Beten, müde geworden mit dem Arbeiten für den Herrn. Bringt das noch was? Die meisten Leute sagen, also die Arbeit ist umsonst. Das haben wir auch bei Israel. Bevor Israel ganz fast ausgelöscht wurde, ja, das bringt nicht. Es bringt nichts, wenn wir fromm sind. Es bringt nichts, wenn wir heilig sind. Es bringt nichts. Denk an Asaf. Denk an diesen Dichter dort und sagt, ich verzweifelte, ich verzagte, als ich sah, wie geht es doch den Gottlosen so gut? Weißt du, der Teufel versteht uns mit Güte, mit Wohlstand, mit Reichtum uns so zu blüffen und so zu blenden, dass wir nicht merken, dass es noch was anderes gibt in dieser Welt. Sie freiten und ließen sich freien, sie bauten und pflanzten und so weiter in den Tagen Noahs, in den Tagen von Lots, und sie achteten es nicht. Es ist also eine Zeit der Unachtsamkeit. Weltweit kannst du, wenn du die Christenheit anguckst, sie sind so oberflächlich, die achten es gar nicht. Die achten nicht auf diese Flammenschrift Gottes an der Wand. Und trotzdem sammelt Gott seine Leute, seine Sieger und Überwinder. Und immer wieder findest du Leute, die beten und glauben. Und weißt du, wer das ist manchmal? Tut mir leid, Entschuldigung. Omis, alte Omis. Die beten, die sind noch in der Kirche. Wenn du am Sonntagmorgen so die Kirchen durchguckst und mal in der Kirche mal reinschnupperst, in dir, sind alles, diese Omis beten noch. Wenn wir die nicht hätten, könnte Christentum dicht machen. Die Omis. Aber es liegt an uns. Wir müssen bei uns anfangen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua musste auch seine Konsequenz ziehen. Er musste bei sich anfangen. Er sagte nicht, ihr Israeliten, macht was ihr wollt, rutscht mir den Buckel runter. Aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du musst bei dir anfangen. Dein Altar zu Hause aufbauen. Nicht nur in der Gemeinde einen Altar haben. Es ist schön, dass wir sowas haben, aber du sollst zu Hause dein Altar haben. Ich und mein Haus, lass dir Juden machen, was sie wollen, lass dir Protestanten machen, was sie wollen, lass die Katholiken machen, was sie wollen, lass die Pfingstler und Charismatiker machen, was sie wollen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen auf die Vollendung zugehen. Also wir müssen bei uns anfangen und natürlich, das wird mitreißen, das wird Konsequenzen haben. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich bete, ich preise den Herrn, mir ist egal, was die machen. Wir sollten auch wieder so weit kommen mit unserem Gebetsdienst, mit unserem Team, dass wir beten. Mich interessiert es nicht, was du betest oder du betest oder du betest. Ich möchte mit Gott allein reden, mit Gott beten. Und wenn das ist eine Form der Anbetung. Weißt du, wir wie ein Chor, wie ein Mann beten, dass wir uns nicht hinhören. Also ich möchte verstehen, was da gebetet wird. Wenn die Menschen dein Gebet verstehen, kannst du einpacken dein Gebet. Das ist für die Katz. Also ich rede mit Gott. Und wir sollten wieder lernen, bei uns anzufangen, dass wir mit Gott reden und dass uns Hinz und Kunz und Müller und Meier nicht mehr interessieren. Dass wir unsere Stimme erheben und zum Altar gehen, gar nicht mal fragen und so weiter, wenn Gebet freigegeben ist, dass wir loslegen. Und sie erhoben ihre Stimme, heißt es in der Bibel. Und dann fiel der Heilige Geist. Warum der Heilige Geist nicht mehr fällt, ist, weil wir unsere Stimme nicht mehr erheben. Als sie zum Herrn schrien, weißt du, jeder muss selber zum Herrn schreien. Und uns, dir muss es brennen und mir muss es brennen und uns muss es brennen und es brennt. Und wenn du mal in einem brennenden Haus bist, dann schreist du um Hilfe, dann wartest du nicht. Ach ja, Feuerwehr, kommen Sie bitte ganz schnell vorbei. Dann schreist du Hilfe. Und genau uns muss es heiß werden. Wir merken es nicht mehr. Weißt du, wie wir so gemütlich wir geworden sind. Also, weißt du, wir möchten unterhalten werden. Aber die Zeit der Unterhaltung ist vorbei. Im Himmel werden wir genug Unterhaltung haben. Aber jetzt ist die Zeit, den Herrn zu suchen. Jetzt ist die Zeit, das Angesicht des Herrn zu suchen. Einfach zu schreien, rufe mich an in der Not. Die Not muss so anheben, dass wir anfangen zu beten. Bei den meisten ist die Not noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, was noch passieren muss. Weiß ich nicht. Muss eine Leiche nach der anderen rausgetragen werden? Was muss bei uns noch passieren, dass die Not anhebt? Und die Bibel sagt, und die Not wird anheben, teure Zeiten werden kommen und Pestilenz und Kriegs- und Kriegsgeschrei. Und plötzlich wird es kommen und wir sind nicht in der Übung. Wie betet man? Kannst du sagen, wie man betet? Kannst du mir erklären und so weiter? Dann heißt es wieder, und dann werden sie in der Endzeit, dann 10 Männer werden an einem Rockzipfel eines Juden hängen. Ja, Juden, ihr müsst ja doch beten können. Nein, die Christen sollen beten lernen und die sollen beten im Geist und in der Wahrheit. Nicht die Samariter. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das muss bei dir anfangen. Bist du schon bei den Auserwählten Gottes? Nicht jeder kann König sein, aber jeder kann König werden. Die Auserwählten Gottes. Was ist das? Wie wird man ein Auserwählter? Wie macht man seine Berufung fest? Ich war mal bei einem Imker einquartiert unten an der französischen Grenze, da im Elsass. Und der hat Bienen gezüchtet. Ich glaube, der hat so vielleicht 15, 20 Bienenstöcke gehabt. Und dann hat er gesagt, jetzt züchtet er jetzt eine Königin. Und jetzt wird er wieder eine Königin gezüchtet. Und weißt du, wie Bienen gezüchtet, wie Königin gezüchtet werden? Die sind ganz normale Arbeitsbienen. Eine Königin ist eine ganz stinknormale Arbeitsbiene bisher. Aber die wird extra gefüttert. Die wird gefüttert und gefüttert und gefüttert und die bekommt den besten Honig. Und Geschwister, wir werden Könige und Priester, wenn wir richtig gefüttert werden. Weißt du, wenn du nur Magerkost und Magermilch bekommst und nur Reste und Abfälle bekommst und was die anderen gepredigt haben oder was die anderen irgendwie schon mal was durchgemacht haben, du brauchst Vollkornbrot. Geistliche Vollspeise. Deine Speise bestimmt, ob du ein Auserwählter wirst, eine Bienenkönigin oder weiterhin eine emsige, fleißige Arbeitsbiene bleibst. Es liegt an dir, an der Fütterung. Was du zu dir nimmst, wie du zu dir nimmst. Gott lässt Weizen und Unkraut nebeneinander reifen und wachsen und so weiter. Die Gottlosen, die Geistlosen und so weiter. Und die einen merken das. Und die werden Helden Gottes. Und die ganzen Helden Gottes, liest mal, wenn du von diesem David dort liest nachher, jeder Held Gottes hat für sich gekämpft. Da steht doch einer am Feld, der macht die Augen zu und schlägt mit dem Schwert und er schlägt 1000 Philister auf dem Feld. Er schaut nicht, was machen die anderen oder wie arbeiten die anderen. Wir müssen bei uns selber anfangen. Wir müssen selber mit dem Schwert kämpfen, selber die Waffen einsetzen, selber missionieren, selber Zeugnis geben. Du musst bei dir selber anfangen. Die Gottlosen und die Geistlosen, sie werden alle in der Globalisierung aufgehen statt im Herrn. Passt auf, wohin die ganze Entwicklung führen wird in der Endzeit, in der wir stecken. Die nächsten Tage sind ganz wichtige Tage. Das Jahr 2010 und die nächste Dekade, die vor uns liegt. Satan wird eine Weltkirche, seine Weltkirche vollenden. Wir sind mit Riesenschritten gehen wir dieser Entwicklung entgegen. Aber auch der Heilige Geist wird seine Gemeinde vollenden. In der Endzeit gibt es zwei Gemeinden, zwei Kirchen. Satans Kirche und Gottes Kirche. Satanisten und Christen. Es gibt die Hure Babylon und die Braut des Herrn. Zwei Extreme. Endzeit ist eine Zeit der Extreme, in denen wir leben. Die Hure Babylon und die Braut des Herrn. Und sie werden nebeneinander stehen. Beide sind vollendet. Der eine vom Teufel und der andere vom Herrn. Satanisten werden schöner aussehen und schöner dastehen. Sie werden überpudert, übertüncht, vergoldet, gut vermarktet sein. Hure Babylon, kannst nachlesen. Huren sind immer attraktiver als das schöne Mädchen oder hübsche Mädchen vom Land. Die Braut, Huren haben sich ausgeputzt, sie verstehen ihr Handwerk, sind abgebrühter. Die Braut ist so schüchtern und ängstlich, dass die Braut, Jungfrau noch und so weiter, sie weiß nicht, die Massen anzumachen. Sie ist verliebt in ihren Bräutigam, das ist die Braut. Also in der Endzeit ist Braut und Hure, das wird in der Endzeit geben. Verführung, das und anmachen, das ist Sache von der Hure Babylon. Und vor dem Herrn zu stehen, ist die reine Braut, die Jungfrau. Und Paulus sagt, ich möchte dem Herrn eine reine Jungfrau darstellen. Das muss bei uns anfangen, dass du so diesen Jungfrauencharakter hast. Ich will mich nicht beschmutzen, ich möchte meine Jungfräulichkeit behalten, bis ich meinem Bräutigam begegne. Wer sich einmal mit der Hure eingelassen hat, der kommt von der Hure nicht mehr weg. Der ist einfach verwickelt, vereinnahmt. Und du musst fragen. Du musst fragen, wo habe ich angefangen? Wo bin ich versaut? Wo bin ich verdorben worden? Du kannst nochmals von vorne anfangen. Und deshalb, Gott gibt uns auch heute, 2010, am 2. Januar, gibt uns einen Neuanfang. Das ist ein Neuanfang. Wir gehen auf die Vollendung zu und wir sollten auf diese Vollendung zuarbeiten. Sonst werden wir mit dem babylonischen Zug mitgerissen. Du wirst doch gar nicht groß gefragt, da wirst du wie in ein schwarzes Loch reingezogen bis mittendrin. Und dann geht's bergab mit dir und wunderst dich, warum passiert mir das und das und das. Also so viele Christen wundern sich, also ich habe keinen Sieg und ich habe keine Kraft. Also meine Gebete werden nicht erhört. Ich habe keine Freude und keinen Frieden. Ich habe das alles. Soll ich dir sagen? Ich liebe den Herrn. Ich liebe den Herrn. Ich habe meine Kämpfe. Und manchmal mehr, als du denkst. Und ich liebe den Herrn und ich freue mich auf den Herrn und ich diene dem Herrn. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, nicht Menschen zu dienen, nicht einer Organisation zu dienen, sondern dem Herrn zu dienen. Und ich freue mich auf den Herrn und sage, Herr Jesus, ich möchte dir gefallen. Nicht, ich liebe euch alle miteinander, aber das ist nicht die Priorität. Meine Priorität ist der Herr, auch wenn ich ganz allein gehen müsste. So, wir müssen gucken, dass wir den Anschluss am Herrn nicht verpassen, und zwar jeder für sich. Dass wir im richtigen Zug in die richtige Richtung fahren. Du hast den Weg der Vollendung Gottes vielleicht verpasst. Jetzt noch Zeit. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Du kannst jetzt noch raufspringen. Du bist vielleicht tief gesunken, aber der Herr sagt, komm her. Ich habe hinten so, jemand hat mir so ein schönes Plakat geschenkt. Jesus hat ein Herz für Randgruppen. Das hängt da draußen, wenn du nach rausgehst, kannst du es angucken. Er ist für sie gekommen. Er hat ein Herz für Randgruppen. Du bist vielleicht irgendwo jetzt am Rand gedrängt worden durch irgendetwas und du bist jetzt in einer Randgruppe. Und wie schnell kommt man in eine Randgruppe? Er hat ein Herz für die Randgruppen. Und er will dich wieder rausholen. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Wie passiert das? Wenn du das Ziel Gottes, die Vollendung erreichen willst, dann musst du dich von allen Halbheiten trennen. Allen Halbheiten, alles was so Larifari ist. Alle Lauheiten, alle Oberflächlichkeiten. Und ganz besonders, du musst dich von den Gottlosen trennen. Nicht von den Kommunisten und nicht von den Heiden. Es gibt keine Heiden, es gibt nur Antichristen. Weil das Christentum war da. Und das Christentum hat das Heidentum überlebt und überwunden. Jetzt gibt es nur noch Antichristen, also Gottlose. Wie sehen die Gottlosen aus? Du musst ja anfangen, zuerst die Leute sortieren. Kann ich mich mit ihnen abgeben oder nicht? In der Bibel heißt es, sitzet nicht, Psalm 1, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sind. Wandelt nicht in ihrem Rat. Wie merkt man, wer ein Gottloser ist und wer ein Heide ist, also ein Heide in Gänsefüßen, für die es nicht gibt? Wie sieht ein, also hier, wir sind alles christianisiert, wir können abgefallen sein. Wie sieht ein Gottloser aus? Und die Bibel sagt, draußen werden sein. Hunde, Verzagte und so weiter. Was für ein Gesindel. Gottlose sind Ex-Christen, die mal bei Christus waren, Konfirmandenunterricht, Religionsunterricht hatten, die in der Gemeinde vielleicht getauft worden sind und so weiter. Sind Ex-Juden, Ex-Pfingstler, Ex-Charismatiker, Ex-Katholiken, Ex-Protestanten. Das sind Gottlose, die ihren Glauben aufgegeben haben. Das, was Gott ihnen mit auf den Weg mitgeschickt hat. Weißt du, die ihren Glauben nicht mehr vertieft, nicht mehr erweitert haben. Du fängst irgendwo an, das ist okay. Kannst als Jude anfangen, kannst als Katholik, kannst als Pfingster anfangen und so weiter. Du fängst irgendwo an und wir müssen in die Tiefe gehen. Aber die Leute, die haben dann alles ausgespuckt. Der Hund frisst das, was er ausgespuckt hat. Es gibt Ex-Baptisten, Ex-Methodisten, Ex-Nazarener, Ex-Bibelchristen. Die waren mal so brennend im Geist. Und jetzt, das Feuer ist erloschen. Die Liebe, und zwar die erste Liebe, ist erkaltet. Deshalb sagt uns auch das Wort Gottes der Gemeinde, und das war eine Urgemeinde. Leute, die Gemeinde, die sogar Paulus mitgegründet hat. Johannes als Bischof vorgestanden ist, Ephesus. Und ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und das, wenn das schon am Anfang, dass die erste Liebe erkaltet, was willst du in der Endzeit, nach 2000 Jahren? Was willst du da machen? Echsen, stecken geblieben, nicht mehr weitergemacht. Weißt du, du hast gut angefangen, aber dann, wer hat euch aufgehalten? Du bist nicht weiter zur Vollendung gegangen. Deshalb, fang an, das ist so wichtig, dass du anfängst. Die Zeit der Vollendung ist für mich persönlich 2010 angebrochen. Ihr könnt glauben, was ihr wollt. Also Gott sammelt seine Erlösten aus allen Schichten, Reihen und so weiter. Baut eine neue Generation. Der Heilige Geist übernimmt die Führung für sein Volk. Und der Heilige Geist arbeitet an deiner, an meiner Vollendung. Ablegen, 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 ablegen. Bald hat Gott seinen Heilsplan zum Abschluss gebracht. Weißt du, wir müssen sehen, Gott hat einen Heilsplan. Was du bisher sagst, war die Entwicklung. Evangelisation geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, die Zeit ist vorbei. Das Evangelium wurde der ganzen Welt gepredigt. Ich wüsste nicht, wo es noch auf diesem Planeten Erde noch ein Fleckchen gibt, wo das Evangelium nicht hingekommen ist. Wo Coca-Cola und Jeans hinkommen, da ist auch Jesus hingekommen. Und das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Unsere fleißigen Amerikaner in den USA, die sammeln Unterschriften, kriegen ja jeden Tag ein paar solche Aufforderungen. Bitte unterschreiben Sie, bitte schreiben Sie an unsere Regierung, dass die Radio- und Fernsehevangelisten noch immer im Programm bleiben können. Und Holland hat zum Beispiel den Kirchenfunk abgeschafft. Wir brauchen sowas nicht. Wer hört heute Kirchenfunk, also evangelische Kirchensendungen? Und so weiter. Die ganzen christlichen Aktivitäten der Verkündigung werden mehr und mehr ausgehöhlt. Und dann darfst du bald gar nicht mehr Traktate verteilen in manchen Gegenden. Und aber dieser Heilsplan wird vollendet und dann wird die Tür zu. Und Gott hat uns so viel Freiheit gegeben. In den letzten Jahren, also bis 2000, oder auch diese Zeit, das war die Zeit der offenen Türen, da haben die Leute in Russland einem die Bibel aus der Hand gerissen. Und wenn sie dann die Bibel bekommen, haben sie noch geküsst und Dankeschön gesagt und sich gefreut. Heute, wenn du nicht Dollar und Euro mitbringst, dann wollen wir mit ihnen nichts zu tun haben. Die Zeit des Hungers ist vorbei. Die Leute sind übersättigt. Übersättigt von Prophetien, übersättigt von Evangelisationen, übersättigt von Predigten. Ich bin ja immer, weißt du, ich kriege so tolle Briefe. Leute schreiben mir von überall, Schweiz, Österreich, Deutschland, sogar aus anderen Ländern, schreibt, Pastor, hier höre ich noch ein Evangelium, wie ich das in früheren Jahren meiner Jugend gehört habe. Sowas hat man früher gepredigt, aber heute predigt man das nicht mehr, was ich hier im Internet höre. Und ich danke, dass es sie gibt. Und immer wieder kriege ich also dankbare Post. Ich könnte euch, also ich stelle es mal zusammen, diese dankbare Post. Also wenn ihr Internet habt, könnt ihr selber nachgucken. Dann habe ich diese Briefe immer dort aufgelistet, könnt nachlesen. Was die Leute danken, dass sie noch klar das Evangelium hören dürfen. Und ich tue das mit Gottes Liebe. Und wir können das nur tun, weil wir in die Freiheit geführt worden sind. Ich würde das nicht predigen, ich würde das nicht sagen, wenn ich dann in einem Verband drin wäre. Weißt du, dann kriegst du einen Maulkorb aufgebunden. Da kriegst du Scheuklappen. Dann darfst du nicht über den Raum weiter hinaussehen. Und du wirst eng und du kriegst geistlich Asthma. Asthma ist nichts anderes wie Enge. Und kann sich nicht entwickeln. Bald ist die Vollzahl der Heiligen eingegangen. Weiß Gott hat einen Plan. Gott sagt, ich brauche 5 Milliarden wiedergeborene Menschen. 5 Milliarden. So viel waren es wahrscheinlich Engel, die gefallen sind. Und so weiter. Und die Vollzahl, alle Stühle müssen besetzt werden, die einst die Engel, die mit dem Satan mitmarschiert sind, besetzt haben und erhielten. Bald ist die Zahl erreicht. Und wenn die Vollzahl der Heiligen eingegangen ist, dann wird er die Tür zumachen. Genug. Wer da nicht dabei ist, ist nicht dabei. Und bald ist die Ernte eingebracht. Die Ernte ist nicht das ganze Jahr über. Ernte hat eine feste Zeit. Ernte hat eine feste Zeit. Die meisten Christen heute wissen gar nicht, was das Ziel Gottes ist. Es ist Ernte. Und sammelt sie in meine Scheunen. Viele Menschen haben das Ziel Gottes aus ihren Augen verloren. Die erfüllen Bräuche, befriedigen sich selbst, unterhalten sich selbst, versuchen sich selbst zu verwirklichen, statt den Herrn. Wir gehen auf die Vollendung zu. Gottes Ziel ist die Vollendung. Und dann muss ich bei mir selber anfangen. Weißt du, wenn der Gerechte kaum durchkommt, so heißt es einmal in der Bibel, wenn der Gerechte kaum durchkommt, der Matthäus kaum durchkommt, lass mal sich das so sagen, wo will der Sünde und Gottlose bleiben? Wenn schon am grünen Holz so hart geschnitten und gearbeitet wird, was will dann das trockene Holz? So heißt es in der Bibel manchmal im Vergleich. Der Tag wird bald kommen, wo wir die Stimme des Herrn hören, von dem Erzengel, was weiß ich, von wem auch immer. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Bist du bei den Gesegneten? Bei den Vollendeten? Wer sind die Gesegneten? Ich mache noch einmal Josua jetzt ein bisschen weiter. Josua ist dem Heerführer des Heeres Gottes begegnet. Und das Jahr 2010, ich bin sicher, ist ein Jahr der Durchbrüche, wird eine Zeit der Durchbrüche sein, diese ganze Dekade, wenn Gott Gnade schenkt. Und das Jahr der göttlichen Perfektion. Jericho steht vor dir, uneinnehmbar. Schaffst es nicht. Mit unserer Kraft sind wir gar bald verloren. Das war die Situation damals, wo Josua stand. Und dann hat Josua den Schlüssel vom Herrn bekommen. Und wir haben den Schlüssel auch vom Herrn bekommen, indem wir als Barfüßer von 2009 in 2010 gegangen sind. Und der Herr sagte zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Ich habe Jericho, seine Kriegsleute und die ganze Stadt in deine Hand gegeben. Braucht Josua noch mehr? Brauchst du heute mehr als die Verheißung Gottes? Die Zusage Gottes, ich bin mit dir? Ich brauch's nicht mehr. Mir reicht's. Das ist genug. Damit kann ich unheimlich viel anstellen. Ich weiß, Gott ist mit mir. Jetzt kann ich ganz gelassen 7 Tage die Leute mal um Jericho marschieren. Ich weiß, die Stadt ist sowieso in meiner Hand. Mal angucken. Jetzt kann Josua ganz ruhig sagen, komm, und am 7. Tag gehen wir gleich 7-mal. Wir müssen nicht hetzen. Er weiß, die Stadt ist in meiner Hand gegeben. Wenn du weißt, die Stadt ist in deiner Hand ausgeliefert, die Situation, dein Jericho, was es auch immer ist, ist in deiner Hand, dann kannst du, ach, das weiß ich, das gehört mir sowieso, lass ich mal ein bisschen zappeln, die Leute. Und genau das hat Josua auch gemacht, nachdem er das begriffen hat, 7-mal um die Stadt marschieren. Ich habe sie in deine Hand gegeben. Und du solltest wissen, was dir anvertraut ist, was in deiner Hand gegeben ist. In deiner Hand ist deine Familie dir gegeben. Dein Haus, du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Und wenn du das begreifst, ich und mein Haus, wir werden gerettet, da wirst du nicht zappeln. Also jetzt will ich beten für, oh, dass der Herr meine Kinder rettet, dass der Herr meine Familie rettet, dass der Herr meine Enkel rettet, meine Urenkel rettet, meine Oma rettet. Nein, ich bete gar nicht mehr. Ich weiß, mein Haus ist in meiner Hand gegeben und ich danke Gott dafür, dass ich meine ganze Sippe oben im Himmel versammelt sehen werde. Wir danken Gott. Wir müssen nicht mehr betteln. Wir können ganz getrost um Jericho marschieren und unsere Familie im Glauben einnehmen. Und sagen, ich weiß, wir werden alle kommen. Und so viel wie der Herr hinzutun wird, die Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, die werden auch kommen. Und bisher war es auch so. Was hast du in deiner Hand? Moses, was hast du in deiner Hand? Das ist das, wie Gott redet. Was hast du? Ich habe nur ein Stecken. Herr, was ist das? Ich habe nur einen krummen Stock. Was habe ich? Herr, was ist das? Du hast den Herrn. Dein Stab und Stecken trösten mich. Was hast du in deiner Hand? Du hast den Herrn. Den Stab und Stecken. Und das ist, was wir ins Jahr mitnehmen. Und dann gehst du zum Pharao und von wegen, du hast diesen Stecken. Du hast das Kreuz. Du hast den Heiligen Geist. Egal was es ist, du hast den Stab und Stecken. Du gehst hin und jetzt lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. Aber wer bist du? Was willst du? Was fällt dir da ein? Der Herr hat zu mir gesagt, lass mein Volk ziehen. Und ich sagte es ihr weiter. Und der glaubt nicht, dann nimmt er seinen Stock und schmeißt es hin. Und was passiert? Es wird eine Schlange. Kommt her, die Zauberer, ihr Magier, ihr, die was könnt. Könnt ihr das auch? Und die schmeißen ihren Stab hin. Und was wird? Du siehst also, welche Macht die hatten. Die Zauberer haben Macht. Die Magier haben Macht, die Satanisten haben Macht, der Teufel hat Macht. Es ist nicht so, dass er keine Macht hat. Aber dann sagt Moses, Schlange, geh. Und dieser Stab Moses, dieser Schlange, die vorher auf der Hand Moses war, die frisst all die Stöcke der Zauberer. Ihre ganze Macht ist dahin. Und so geht es. Also mehrere Zeichen passieren, also die Welt, also Ägypten und Moses, das Gleiche. Aber dann kommt ein Punkt, was der Teufel nicht kann. Er kann nicht Leben schaffen. Er kann keine Stechmücken schaffen. Er kann keine Frösche schaffen. Er kann das und nicht, das andere nicht mehr. Und so weiter. Da kann nur das, was so ein bisschen so optische Täuschung, so wie so manche so Zauberer so im Fernsehen Löffel verbiegen. Das ist, was er kann. Aber mehr kann er auch nicht. Aber du siehst, die Sache Gottes siegt. Das Gute setzt sich durch. Die Vollendung. Die meisten Gläubigen wissen nicht, was der Sinn und Zweck unseres Lebens ist. Sie haben es noch nicht begriffen. Was habe ich in der Hand? Du hast Jericho, sein König und die ganze Stadt in deiner Hand. Und jetzt fang an einzunehmen, das gute Land. Fang an einzunehmen. Wenn du das erfährst, was Gott dir alles gegeben hat, das musst du wissen, was du bereits hast. Du hast alle Gebetserhörungen, die gehören dir. Aber du gehst jetzt nicht auf diese Probleme zu. Deshalb, du musst anfangen, ja, Herr, du hast mir verheißen. Vergiss das, was Gott dir verheißen hat. Er hat dir gar nichts verheißen. Er hat gesagt, ich gebe dir die Lösung in deine Hand. Geh hin. Und jetzt erhöre du deine Gebete selbst, mein Freund. Die meisten Leute denken, der liebe Gott muss jetzt einen Erzengel schicken bei mir vorbei und der muss mir alles so den Tisch decken und so. Nein, du musst einen Tisch kaufen, du musst einen Tisch zuerst mal decken und dann musst du Löffel und Gabel und Messer besorgen und Teller besorgen und dann gehst du einkaufen. Aber der Herr sagt, ich habe dir den Tisch, einen gedeckten Tisch gegeben. Die meisten Leute verstehen nicht, wie bekomme ich, was ich brauche. Du musst es anfangen. Gott gibt dir nur die Autorität. Gott gibt nur den Auftrag. Er gibt dir die Rückendeckung. Deck den Tisch. Moses, was hast du in der Hand? Ja, Herr, ein Stab, aber was kann ich damit? Und genau das ist, was Gott gebraucht. Was hat deine Frau oder deine Magd, als der Prophet sagt, ja, wie kann ich dir helfen? Was hast du zu Hause? Dann sagt, deine Magd hat nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Prima, wunderbar. Das reicht vollkommen, das bisschen Mehl und das bisschen Öl. Geh hin und backe. Backe mir einen Kuchen jetzt. Das war Henkers Mahlzeit. Und weißt du, was da passierte? Jetzt geht sie hin und sagt, hör mal, wenn du dann fertig bist mit diesem Krapfen, oder was das auch ist, dann bring mir zuerst ein Stück. Du siehst also, wie Glaube funktioniert, wie Gott arbeitet. Bring mir zuerst ein Stück. Also der frisst sogar die arme Witwe arm und auf. Der hat sie für sich und ihren Sohn hat sie gebacken. Aber bring mir zuerst. Du siehst, diese Erstlingsgabe ist so was Wichtiges. Die Erstlingsgabe im Volk Gottes. Und wenn die Erstlingsgabe in Ordnung ist, geheiligt ist, dann ist der ganze Teig geheiligt. Römer 11, Vers 16. Ist der ganze Teig geheiligt. Wenn die Wurzel heilig ist, die Urwurzel heilig ist, ist der ganze Baum heilig. Deshalb so wichtig ist, wie steigen wir ein? Wie fangen wir das Werk Gottes an? Ganz wichtig, was für mich ganz wichtig ist, kannst glauben, was du willst, wie stehe ich morgens auf? Wenn ich morgens aufstehe und sage, guten Morgen, Heiland, bevor ich die Nachrichten höre, bevor ich das sehe und bevor ich das erlebe und sage, Herr Jesus, ich preise dich, danke, Herr, oh, Glory. Und dann streckst du dich in der Gegenwart Gottes, ist der Tag gelaufen. Brauchst du immer weiterdenken. Hat Gott die Kontrolle über den Tag genommen. Aber wenn du aufstehst mit Sorgen und, ich muss mich spritzen und ich muss jetzt die Rechnung bezahlen und jetzt klingelt das Telefon. Vergiss das alles. Fang mit Gott den Tag an. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt in deinem Leben. Wie du morgens den Tag beginnst, so wird der Tag auch laufen. Beginnst du mit Sorgen, mit Ängsten, mit Depression, wird auch der Tag voller Depression, Ängsten und Sorgen sein. Aber wenn du sagst, Heiland, Halleluja, Glory, oh Halleluja, Halleluja, und vielleicht noch einen Zungengesang anstimmst, dann lässt die Engel singen und da ist der Tag gelaufen. Und du bestimmst, ob du Pessimist oder Optimist bist. Du hast es in der Hand. Der erste Schritt ist so wichtig. Wenn du mit dem falschen Fuß aufstehst, ist der Tag gelaufen. Und dann musst du nicht den ganzen Tag jetzt beten. Ich bete nicht den ganzen Tag. Glaub mir das. Ich bin immer mit Gott verbunden. Wenn ich morgens mit Gott verbunden bin, bin ich den ganzen Tag mit Gott verbunden. Und abends schließe ich dann ab den Tag und sage, Gute Nacht, Herr Jesus. Du musst wissen, was Gott in deine Hand gegeben hat. Du musst das Angesicht des Herrn geschaut haben, bevor du den Bürgermeister siehst und bevor du den Chef siehst und bevor du die Kollegin siehst. Du musst den Herrn geschaut haben und die böse Nachbarin. Du musst den Herrn geschaut haben, denn dann kannst du alles verkraften. Du musst nur wissen, und zwar das, was die Engel alle wissen. Also in den nächsten Tagen, wenn ich über Engel spreche, aber ich greife ein bisschen was voraus, vorneweg. Du musst wissen, was die Engel wissen, was in der unsichtbaren Welt geschieht, was bereits dort beschlossen ist. Ich habe alle Leute von Jericho, ich habe das ganze Land Kanaan, ich habe alles in deiner Hand beschlossen. Du musst also dich von Engeln informieren lassen. Nicht vom Satan, von Engeln. Das, was die in der unsichtbaren Welt hören, in der Ewigkeit, was drüben läuft, und das nimmst du und sagst, ich weiß ganz genau, für mich ist Sieg angesagt. Für mich ist Herrlichkeit angesagt. Für mich ist Leben angesagt. Und zwar in vollen Zügen. In Amos Kapitel 3, Vers 7, da heißt es, Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knechten zu offenbaren. Seine Knechte sind Gottes Mitwisser. Siehe, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Geh, geh deinen Weg jetzt. Jetzt kannst du weiter hantieren. Der König von Jericho kann sich winden, wie er will, kann sich verbarrikadieren, so viel er will, kann alles dicht machen, so viel er will. Er ist in deiner Hand. Er kann dicht machen, aber das nützt alles nicht. Die Mauern werden alle einstürzen von selbst. Er ist geliefert, weil Gott es beschlossen hat. Weil Gott es beschlossen hat. Weil er reif für den Untergang ist. Weil das Maß der Sünde voll ist. Auch ausgereift. Also die Israeliten konnten nicht vorher das Land Kanaan in Besitz nehmen, weil das Maß der Sünde noch nicht voll war. Also Gott handelt immer, wenn es vollendet ist. Siehe, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Siehe, du musst es sehen. Sehen. Du musst sehen, wie du geheilt bist. Du musst sehen, wie du gesegnet bist. Kommt hier die Gesegneten. Du musst sehen, wie du auf der positiven Seite des Lebens stehst. Du musst also wissen, was Gott seinen Knechten offenbart hat, wozu er sie beauftragt hat, worüber er sie informiert hat. Aus ihrem Mund, du sollst wissen von diesem Gesegneten Gottes, was hat er gesagt? Was hat der Prophet gesagt? Denn nur dann kannst du auch prophetisch leben. Wissen, das ist scharf. Das ist Sprengkraft. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, hat der Herr gesagt. Wenn du von Gott informiert bist, lebst du richtig. 2010. Informier dich von Gott. Was sagt der Herr? Was hat er dir in der stillen Stunde in deiner Kammer gesagt? Was hast du ihm gesagt? Zuerst einmal bist du zu ihm gekommen und sagst, Vater, du siehst, ich habe so eine große Schlacht vor mir. Jericho will nicht kapitulieren, Jericho will sich nicht ergeben. Aber Herr, du weißt ja alle Dinge. Ich weiß, du wirst deinem Volk und deinen Kindern den Sieg schenken. Und dann heißt es, und er wird es vergelten öffentlich dann. Wer sind diese Knechte Gottes? Das ist nicht jeder Priester, jeder Pfarrer oder jeder Prediger. Die meisten sind es nur möchte gerne Knechte Gottes. Es sind Menschen, die den Geist Gottes haben. Das sind die Knechte Gottes, die vom Geist Gottes geleitet werden, die Arbeit Gottes tun. Weißt du, es ist ein großer Unterschied, ob ich nur predige oder ob ich die Arbeit Gottes tue. Das ist ein ganz großer, himmelhoher Unterschied. Weißt du, ob ich mit Gott verbunden bin und Gottes Willen verkündige oder nur einfach, ich tue meine Arbeit, so wie der Schuster, der Metzger oder jemand anders auch. Nimm hier nur das Beispiel von Josua. Er war allein draußen auf dem Feld. Er wollte wissen, wie geht es jetzt weiter? Und das Wichtigste in deinem Leben für 2010 wirst du allein ausmachen. Allein entdecken. Allein herausfinden. Nicht in der großen Gemeinde. Da kannst du Gott loben. Aber du wirst den Willen Gottes allein herausfinden. Und das musst du tun. Du musst ein Freund Gottes sein. Und Freunde Gottes, die gehen so Hand in Hand miteinander spazieren. Gott sagte Abraham, dass er saß noch so an seiner Bank, hat sich gesonnt. Du, ich bin jetzt unterwegs nach Sodom, um die Stadt zu vernichten. Und wie könnte ich meinem Freund Abraham verschweigen, was ich vorhabe? Gott verschweigt seinen Freunden nicht, was er vorhat. Auch in dieser Welt. Deshalb gab Gott mir dieses Stichwort Vollendung. Gott verschweigt es nicht. Und der Engel kommt und sagt, also ich gehe jetzt nach Sodom weiter und ich habe da eine wichtige Arbeit. In Sodom lebt doch mein Neffe. Oh Herr, kannst du die Stadt vernichten, wenn noch so und so viele Gerechte in der Stadt sind? Du siehst, was dann passiert, wie der Abraham handelt. Lot wäre nie aus Sodom rausgekommen, wenn Abraham nicht gebetet hätte für ihn. Du musst wissen, was Gott vorhat. Dann kannst du auch in diese Richtung beten. So viele Leute haben keine Ahnung. Gott gibt Offenbarungen und dann kommt der Prediger oder der Pastor oder der Prophet Gottes und sagt, nein, Herr, ich glaube nicht an die Schweinegrippe. Und ich nehme das nicht ab. Und dann predigen sie und dann geht ihnen die Medikamente aus. Das war in Berlin der Fall. Und so weiter. Und weißt du, Gott zeigt, gibt Warnungen, gibt Impulse, damit wir beten und den Teufel das Handwerk legen. Und den Teufel verhindern. Jonah, denk nur an Jonah. Jonah hört die Stimme Gottes, glaubt sowieso nicht, dass es wahr sein könnte. Also Angst, die Hosen voll. und sagt, nein, ich gehe lieber nach Tarsis, aber ich gehe trotzdem. 40 Tage, Leute, Nineveh geht unter. Macht euch bereit. 40 Tage, Nineveh geht unter. 3 Tage hat er so gepredigt. 40 Tage, Nineveh geht unter. 40 Tage, Nineveh geht unter. Ist Nineveh untergegangen? Denkst du? Nineveh ist nicht untergegangen. Und dass der, dann plötzlich haben sie erzählt, dem König, du, da ist einer gekommen, der sagt, in 40 Tagen geht Nineveh unter. Was? Wir müssen was tun. Und die tun Buße in Sack und Asche. Und Nineveh ist nicht untergegangen, 120 Jahre. Erst 120 Jahre später ist Nineveh untergegangen. Als sie nichts mehr wussten von Jona. Als es alles wieder verflachte. Also, wir bekommen von Gott massive, harte Warnungen. Du denkst, es geht die Welt unter, um Himmels Willen. Nein, wenn die Gläubigen dann die Hände aufheben und anfangen zu beten und zu zittern, in Sack und Asche Buße zu tun, das Ding verschiebt sich. Deine Gebete halten das Gericht Gottes auf. Können und umschön. Natürlich, wenn das Countdown nachher richtig läuft, dann sagt Gott, es hat keinen Wert. Samuel kann beten, kann Jeremia beten, können alle Heiligen beten, wird es nicht nötig sein. Jetzt, wenn Gott solche Botschaften gibt, ist ein Grund, dagegen zu beten. Herr, mein Neffe, der muss raus aus Sodom, muss auch so schnell wie möglich. Wie kriege ich den da raus? Und er war schwer zu befreien. Aber das ist eine andere Geschichte. Du musst Gottes Pläne wissen. Was hat Gott vor? Wie handelt Gott? Was ist der Wille Gottes? Und je besser du den Willen Gottes verstehst, und deshalb wird auch eine dieser Botschaften sein, die Gott mir gegeben hat, und ich werde auch daran arbeiten, hier in einem der nächsten Gottesdienste, sei mit dem Willen Gottes vertraut. Sei mit dem Willen Gottes vertraut. So arbeitet Gott. Ich bete, ich lasse dich nicht zu. Noah hat nur gehört, war ein Freund Gottes, es wird regnen, eine Flut wird kommen, die wird die Welt vernichten. Er hat das Wort des Herrn gehabt. Und weißt du, was er angefangen hat? Arche zu bauen. Nicht einen Damm. Er hat die Arche gebaut, der Noah. Die Weltgeschichte ist nicht stehen geblieben. Gott hat immer wieder mitgeteilt, wenn, wo, was passierte. Rechtzeitig. Ob die Leute das gehört haben oder nicht, ist ihr Problem. Ich denke nur, als Dresden zerbombt wurde, Dresden hätte nicht so viele Tote haben müssen, wie es gehabt hat. Da hat ein evangelischer Pfarrer, der bekommt von Gott eine Vision, einen Traum. Er sieht Feuer, wie Feuer vom Himmel über Dresden fällt. Und er sagt, um Himmels Willen, ich muss die Leute in Dresden warnen. Und er geht nach Dresden und versucht seine Bekannten zu sagen, du spinnst, du bist ein Saboteur. Das kannst nicht. Und dann war ein Liebhaber von Ludwig Richter, von den Gemälden und so weiter, hat dann einen großen Teil dieser Gemälde dann mit seinem Handwagen rausgenommen. Er hat die Leute gewarnt, du bist verrückt. Da wird kein Feuer vom Himmel kommen. Aber da kam so ein Feuer vom Himmel, dass sogar die Leute zusammengeschrumpft sind. Und Tausende starben in den Kriegstagen. Keiner hat gedacht, dass es kommt. Aber Gott hat gewarnt. Gott hat gewarnt und Gott warnt immer. Aber die Leute wollen es nicht. Was hat er gerettet? Die Bilder und Gemälde, weil er Kunstsammler war und diese Schätze liebte. Und so war das Krieg. Kannst mitnehmen, das braucht man nicht jetzt. Aber er hätte am liebsten Leute gerettet. Und als er dann über den Berg ist und von hinten sieht, dann sieht er, wie diese Lichtkugeln da runterkommen, diese ganzen Christbäume runterkommen und Dresden in Schutt und Asche liegt und versenkt. Und sagt, guck mal, der hat mir nicht geglaubt. Wie musst du einem Propheten, so einem Pfarrer, Prediger das Herz brechen? Ich habe gepredigt, ich habe von Gott die Botschaft bekommen, ich habe gewarnt und die haben es nicht angenommen. Auch Danzig. Ich habe diesen Pastor kennengelernt, diesen Bruder, es war so ein Diakon in der Pfingstgemeinde, bucklig ist er inzwischen gewesen, als ich dort in Hamburg den Mann kennengelernt habe. Und der sagte, weißt du, ich verdanke Gott, ich predige in Hamburg in einer Gemeinde und dann kommt er auf mich zu, ich spreche über Prophetie, dass der Herr Prophetie benutzt und dass Prophetie sogar ein Leben retten kann. Wenn du auf das Wort Gottes hörst, kannst du sein Leben retten. Und wenn du richtig ordnest, sagt er, Pastor, ich muss dir das sagen. Und mein Leben verdanke ich einer Prophetie. Und ich stand vorne und plötzlich sagt der Herr zu mir, Geschwister, lasst uns die Stadt so heute noch verlassen. Und da kam gleich Gestapo, hat ihn mitgenommen. Und ja doch, der Stasi. SS, also der Gestapo war das. Und mitgenommen als Saboteur. Und wurde sofort ins irgendein Gefängnis gebracht. Und was passiert? An diesem Tag wurde Dresden plattgewalzt. Oder Danzig. Danzig Platzgewalz. Du siehst also, Gott benutzt Leute und Gott sagt, mach das, mach das, mach das. Und wer darauf eingeht, wird gerettet. Hier in Berlin, in einer Gemeinde, Bruder Erwin Lorenz war hier der Prediger. Bruder Lorenz hat mir selber diese Geschichte erzählt, ist passioniert, der Prediger gewesen, schon beim Heiland jetzt inzwischen. Der sagt, plötzlich sagt mir während der Predigt, der Herr nimmt jeder Bruder, jede Schwester kann jetzt einen Stuhl oder zwei gleich mit nach Hause nehmen. Ich als Prediger nehme ich das Klavier. So, und sie haben den Saal geräumt und den Saal hier ausgeräumt in Berlin, Gottesdienstsaal. Und die sind fertig und dann kommt Staatssicherheitsdienst und will das alles beschlagnahmen, alles leer. Die Geschwister, was alles so beweglich war, haben sie alles mit nach Hause genommen und nach dem Gottesdienst, da war nichts mehr da. Und dann haben sie auch noch mitgenommen, aber der hat das Klavier noch immer behalten, also lange Zeit hat seine Frau gespielt, sehr schön, schön gesungen. Geschwister, Gott redet. Gott redet. Weißt du, manchmal nützt nicht viel. Aber du musst wissen, die Stadt ist ausgeliefert. Die können machen, was sie wollen. So, Josua, jetzt reicht's. Wusste genug. Ich muss die Stadt einnehmen. Es fängt bei dir an. Weißt du, es nützt nichts, dass du den Willen Gottes weißt. Du musst den Willen Gottes tun. Nimm die Stühle mit und geht nach Hause. Aber noch nicht jetzt. Ich brauche noch die Stühle. Wir sind noch nicht so weit. Es nützt nicht viel, wenn du weißt, was Herrlichkeit ist, wenn du weißt, Gott hat alles unter Kontrolle. Das muss auch wirklich so werden. Was nützt es, du weißt dein Recht und du weißt, ich habe Recht, aber du kannst dein Recht nicht durchsetzen und setzt dein Recht nicht durch und dein Recht wird nicht verwirklicht. Was nützt der ganze Beschluss, wenn du dein Recht nicht durchsetzt und durchsetzen kannst? Deshalb, die Tat ist so wichtig. Dass es umgesetzt wird. Was nützt es, wenn du weißt, Jesus heilt die Kranken? Das hat er schon immer gemacht. Kein Problem für ihn. Aber dass er gerade dich und mich und uns heilen will, das ist darauf kommt es an. Du musst dieses Wissen gebrauchen und umsetzen. Du musst auch damit aktiv werden und jetzt anfangen, um Jericho zu marschieren, so tun, als ob. Die Stadt wird belagert. Kann man grob in drei Kategorien einteilen. Die wenigen, die dafür sorgen, dass etwas geschieht. Die vielen, die zuschauen, wie etwas geschieht. Und dann die überwältigende Mehrheit, die keine Ahnung hat, was überhaupt geschieht. Drei Kategorien. Die wenigen, die dafür sorgen, dass was geschieht. Um die geht es mir hier. Nicht die vielen, die das haben wir gewusst und wissen schon. Die dafür sorgen, die was unternehmen. Und Christen sind immer Unternehmer, die unternehmen was. Es kommt auf den ersten Schritt, den ersten Akt an. Du nimmst dein Problem zuerst einmal in aller Stille ein. Sie gehen siebenmal um Jericho, meditierst, betest, redest mit dem Herrn, malst dir den Sieg aus und guck mal, das wäre fantastisch, wenn die Mauern einstürzen würden. Siege werden im Geist errungen. Diese Frau, die blutflüssig war, die sagte, wenn ich nur könnte durchkommen durch diese ganze Männergesellschaft da und den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund. Und sie hat sich ausgemalt und sie war gesund, noch bevor sie gesund wurde, weil sie sich ausmalte, wenn ich nur könnte. Und du kannst, was du dir ausmalst. Du musst es nur ausdenken und dir genug vorstellen. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren. Und dann sagt Jesus, irgendjemand hat mich hier besonders berührt. Der erste Schritt. Und als sie zwischen den ersten paar Männern durch war, dann war es nicht mehr viel. Nur noch bis zu Jesus zu kommen. Aber sie musste zuerst einmal ins kalte Wasser. Sie musste zuerst einfach mal tun. Gott hat dir alles in deine Hand gegeben und du musst jetzt nur noch einnehmen. Wir sollen den Willen Gottes hier auf Erden verwirklichen, nicht im Himmel. Hier wird der Wille Gottes verwirklicht. Und uns ist die Ehre gegeben, um den Willen Gottes zu verwirklichen, hier unten. Und Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Und du solltest dich nicht sorgen. Wenn Gott dir etwas sagt, das gilt. Das gilt. Und du solltest dann nicht auf Leute hören, die so Spione sind, so Doppelgänger sind und so weiter. Ja, das Land ist wunderbar. 4. Mose 13. Das Land ist herrlich, aber gibt's Riesen. Du musst mit deinen Riesen fertig werden. Und weißt du, aber das Land ist wunderbar. Und wir wurden verunsichert. Und genau das ist, was der Teufel macht. Du bekommst von Gott eine Verheißung und du bist ausgezogen im Glauben. Wenn Gott dir einen Befehl, einen Auftrag gibt, dann kannst du das Land einnehmen, selbst wenn es 100.000 Riesen oder die ganze Bevölkerung riesenhaft wäre. Das kannst du. Du musst es nur Gott zutrauen, dass Gott mit dir das macht. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, geh hin und mach das und das und das, dann kannst du das. Ob du die Mittel hast oder nicht, du kannst es. Und deshalb, wir können es nicht. Also, wir wollen wieder umdrehen und. Und die mussten wieder zurück, die lieben Israeliten. Und das war dann Rückfall, diese Rückwärtsentwicklung. Es ist so wichtig, dass du dich nicht von den Menschen manipulieren lässt, die keinen Glauben haben. Dass du nicht Predigten hörst, die dich entmutigen, sondern Predigten hörst, die dich ermutigen. Und sag, Leute, wir schaffen es. Mit Gott schaffen wir das. Und du brauchst Predigten, wo dich aus der Routine rausreißen, dass du deine Riesen überwindest und dass du auf die Riesen nicht schaust, sondern deine Fantasie ausmalst, wie du dem Riesen den Hals abschneidest. David. Weißt du, der David ist auf den Goliath zugelaufen, ganz schnell. Du kommst zu mir mit der Steinschleuder. Wo ist dein Schwert? Brauche ich keins. Ich nehme dein Schwert nachher. Und so war es auch. David hat ein Schwert von Goliath genommen, um ihm den Hals abzuschneiden. Weißt du, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, eine Sendung gibt, dann hast du auch die Mittel, die du noch gar nicht hast, dann nimmst du halt von denen halt die Mittel. Verblüffend. Du musst lernen. So. Gott will, dass du Jericho einnimmst und das gelobte Land einnimmst und dass du die Kananiter vertreibst. Und weißt du schon, in 5. Mose Kapitel 7, Vers 1 hat Gott schon gesagt, die waren noch gar nicht draußen, ihr werdet jetzt bald aufbrechen. Also ist noch der Vater Moses gesprochen. Um euer Land in Besitz zu nehmen und der Herr, euer Gott, wird es euch gelingen lassen. Gott hat es gesagt, es wird gelingen. 2010, es wird gelingen, Leutchen. Er wird 7 Völker vor euch vertreiben, die größer und stärker sind als ihr. Die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kananiter, Pherezitter, Heviter, Jebusiter. Wenn der Herr sie in eure Gewalt gibt, dürft ihr keinen Friedensvertrag mit ihnen machen. Basta. Gott braucht Instrumente, die er bedienen kann. Ihr werdet einnehmen, auch wenn ihr kleiner und schwächer seid und gar nichts seid. Ihr werdet, hat hier Gott gesagt. Und dann diese einzelnen Völker, ihr werdet vornehmen und werdet Sieger sein, denkt nur die Jebusiter. Das sind alles so Symbole für uns, die sind schon längst tot. Aber es sind Symbole für uns, die Jebusiter, heißt es niedergetreten, gestampfter Ort und so weiter, die also immer niedertreten. Du wirst die ganzen Niedertreter überwinden. Oder die Gilgasiter, die im Lehmboden wohnen, im Sumpf, im Morast, im Schlamm, schmutzig und so weiter. Die waren Töpfer und Formbauer, Gefäßebauer, die immer so alles erfassen wollen. Du wirst sie alle überwinden. Und so kannst nacheinander die Hethiter, die 2000 Jahre den Orient beherrschen und so weiter, ihr werdet sie überwinden. Diesen Kontrollgeist. Ihr werdet sie überwinden. Weißt du, wir haben großartige Verheißungen. Diese Völker habe ich alle in deiner Hand beschlossen. Was glaubst du, was Gott alles in deiner Hand gegeben hat? Die ganzen Germanen. Das ganze Slawen. Und du musst nur dich aufmachen. Der erste Schritt ist so wichtig. Die Amoriter, stolz und Rebell. Du bist der Auslöser für jede Veränderung. Du, nicht der liebe Gott. Du. Wenn du die Stimme Gottes gehört hast, erfasst hast, ergriffen hast, der Herr ist mit mir. Warum sitze ich da noch? Warum schaue ich so dumm aus der Wäsche? Warum vertraue ich ihm nicht? Warum steige ich nicht aus dem Boot raus und wage im Glauben zu gehen? Wenn Gott mit mir ist und wenn Jesus mir gegenübersteht, wenn das der Herr ist, du gibst das Signal und deine Schritte verscheuchen deine Feinde, deine Widersacher. Deine Schritte. Und ich könnte jetzt bis morgen früh predigen. Aber ich habe morgen früh auch noch in der Andacht. Weißt du, und als diese 4 Aussätzigen in Samaria, die sagen, also hier können wir verrecken und dort können wir auch verrecken. Also wenn die uns töten, die können machen mit uns, also wir sind verloren so oder so. Du bist, wenn du ganz ehrlich bist, verloren so oder so. Du bist verloren so oder so. Aber Da gibt's Brot und da können wir noch was zu kriegen. Und als sie sich aufmachten, diese vier Aussätzige, als sie sich aufmachten, so ein bisschen durchs Gebüsch gingen, dann hat der Herr ein Dröhnen und ein Lärm und so weiter verschafft, dass die dachten, diese Assyrer, Ägypter kommen jetzt. Das waren nur vier Krüppel, vier Aussätzige. Weißt du, wenn wir uns aufmachen, schafft Gott uns den Sieg. Aber wenn, solange wir sitzen und sagen, ein Däumchen drehen, der Herr macht es schon. Und ich bitte den Herrn, dass er das macht, der macht es gar nichts. Du bist der Auslöser. Du bist die Bombe. Du bist es. Deine Schritte. Und der erste Schritt ist so wichtig. Du glaubst gar nicht, wie der erste Schritt so wichtig ist. Der erste Schritt. Ich will noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe bevor ich so meine Plakatmissionarbeit anfing in München und Augsburg und so, also wo ich doch so ein Transparent anmalte und dann in der Stadt ging, weißt du, ich war zuerst in der Toilette und habe gebetet, lieber Heiland, gib mir Kraft. Und dann kam ich mit diesem Plakat umgehängt, in der Toilette habe ich das Plakat umgehängt und komme mit diesem Plakat aus der Toilette raus, dann steht einer ganz bleich, um Himmels Willen. Was haben Sie da drin gemacht? Und von dem Moment, wo ich aus der Türe raus war, habe ich den Sieg gehabt. Habe ich die Salbung gehabt. Habe ich die Kraft gehabt. Dann, weißt du, da war ich gestorben. Der erste Schritt, du glaubst gar nicht, wie wichtig der erste Schritt ist, selbst wenn du aus der Toilette kommst. Der Sieg. Ich muss noch weitermachen, aber trotzdem. Als Josef anfing zu loben, Gott zu preisen, haben wir diese Tage gehabt. Gott wird dir helfen, wenn du anfängst, für ihn zu arbeiten. Gott wird eingreifen, wenn du anfängst, ihm zu dienen. Und er wird dich anfangen zu segnen. Solange du nichts tust, wird er nichts tun für dich. Aber in dem Augenblick, wo du deinen Finger krumm machst, wird er etwas tun. In der Vorbereitung hier hat Gott mir noch ein weiteres Stichwort gegeben. Also zuerst mal Vollendung. Glaubende sind Zeitreisende. Weißt du, was das ist? Die überfliegen Jahrhunderte, Jahrtausende, sind in der Ewigkeit. Gläubige sind Zeitreisende. Sie sind am Thron Gottes und sie sehen die Dinge, die dort oben, was perfekt ist, wie es sein sollte. Und sie nehmen das und übersetzen das auf Deutsch. Gläubige sind Zeitreisende. Sie träumen nicht nur, sondern sie verwirklichen ihre Träume. Sie sehen, der König von Jericho ist in meiner Hand. Er hat, dieser Josua hat eine Zeitreise gemacht. Er hat schon alles gesehen, wie alle am Boden liegen, die Mauern eingestürzt sind und er die Stadt einnimmt, die in die Paläste einzieht und dann den Leuten dort das Land verteilt. Und es ist auch so wichtig, das Land verteilt. Da waren sie noch nicht im gelobten Land, hat eine Karte, eine riesige Karte gemacht. Zeitreise. Riesige. Da wohnt der Stamm, da wohnt der Stamm, da wohnt Zebulun, da wohnt Judah, da wohnt Benjamin. Hat schon das ganze Land verteilt, noch bevor sie das Land eingenommen haben. Du musst eine Zeitreise machen, wenn du gewinnen willst. Das heißt, du musst im Geist die Dinge schon sehen, wie sie sind. Du musst dich gesund sehen, gesegnet sehen, stark sehen, erfolgreich sehen. Zeitreise. Hast du schon deine Zeitreise gemacht? Paulus sagt, wir sind an himmlischen Örter versetzt. Unser Wandel ist im Himmel. Zeitreise. Ohne zu wissen, was Gott vorhat, gibt es keine Zeitreise. Wenn du bei Gott warst, hast gehört, was die Engel schwätzen. Und dann kommst du zurück wieder in diese Welt und du weißt, aha, ich habe die Zusage. Du wirst alle Könige niedertreten. Die Mauern niederreißen. Paulus sagt, ich war am Tag des Herrn. Oder Johannes auch, auf Patmos. Am Tag des Herrn. Echte Gläubige machen immer Zeitreisen. Die leben hier, aber die sind dort in der Ewigkeit irgendwo. Die leben aus der Ewigkeit, vom Thron Gottes her, von der Herrlichkeit Gottes. Zeitreisen. Sie schauen, was dort oben passiert. Moses hat eine Zeitreise gemacht, war beim Herrn drüben, hat die Gebote empfangen, okay. Aber dann kommt er runter und der Herr sagt, mach mit der Stiftshütte so, wie du es oben gesehen hast. Alles so nacheinander. Die ganzen Geräte, die Platzierung und so weiter. Hast du das gut gemerkt? So wie du da oben gesehen hast. Du kannst nur erfolgreich und gesegnet leben, wenn du eine Zeitreise gemacht hast und den Herrn gesehen hast. Die Herrlichkeit Gottes gesehen hast. Gesehen hast, wie deine ganze Familie da in so einer Loge sitzt und Gott lobt und preist. Dann kannst du sagen, Halleluja, mein Haus wird gerettet werden. Josua hat seine Zeitreise gemacht. Du solltest sehen, was Gott alles vorhat. Ich leite zwei Gemeinden, drei vielleicht, jetzt inzwischen drei Gemeinden. Eine, wie ich sie sehe, heute Abend. Eine, die im Internet ist. Und eine, wie ich sie im Himmel sehen und gesehen habe. Vollkommen. Eine Familie Gottes, die tanzt und jubelt, singt und spielt. Und glücklich ist. Und zwar jeder für sich. Da muss man nicht sagen, lasst uns zusammen singen. Das brennt in ihm. Die muss man, pst, Schwester, beruhigen, nicht so schnell, denn die will auch noch singen. So sehe ich die Gemeinde. Ich habe eine Gemeinde, eine Vorstellung, eine Schau, die Gott mir gezeigt hat von der Gemeinde und an der arbeite ich. Und ich baue die Brücke von hier übers Internet nach drüben. Und versuche diese Gemeinde, wie Gott mir gezeigt hat. Wenn du eine Zeitreise gemacht hast in deinem Leben, Paulus, mein lieber Bruder und Diener des Herrn, hat solche Zeitreise gemacht. Weißt du, als die Schlange ihn gebissen hat, rutscht mir ein Puckel runter. Du Wipper. Er wusste, ich habe eine Berufung, ich muss dem Kaiser von Rom noch mein Zeugnis geben. Und übrigens, ich möchte auch noch nach Spanien. Und er ist nach Spanien wahrscheinlich gekommen, nach Saragossa. Wenn du eine Vision hast, eine Zeitreise gemacht hast und den Herrn gesehen hast, und dann wirst du nicht sterben, du wirst sogar deinen Tod überleben. Hiskia hat eine Zeitreise gemacht. Er hat angefangen, Jerusalem wiederherzustellen und wieder zu erneuern und so weiter. Und dann kommt noch der Prophet und sagt, hör mal, bestelle dein Haus, du wirst morgen sterben. Dann dreht er sich um und sagt, Herr, das kann nicht wahr sein. Ich habe meine Arbeit noch nicht vollendet. Ich habe meine Vision noch nicht erfüllt. Ich kann noch nicht sterben. Und dann kommt der Herr und sagt, was willst du? Was kann ich für dich tun? Und dann, der Prophet muss umkehren im Hof, der ist noch nicht dort. Das sind Propheten. Der Gott geweiht, sagt, du wirst sterben. Bestell dein Haus. Der König fängt an zu plärren und redet mit Gott. Und dann muss er umkehren und muss sagen, hör mal, meine Majestät, geliebter König, Gott hat gesagt, gerade zu eben, 15 Jahre kriegst du noch dazu. Und dann 15 Jahre noch dazu bekommen. Du siehst, wenn du Gott geschaut hast und eine Vision für dein Leben hast, dann wirst du dein Leben um 15 Jahre wenigstens verlängern. Überleg einmal, wie hast du mit 50? Mit 15? Oder die Wipper. Die Probleme werden dich nicht erstechen und dich umbringen. Die Schiffskatastrophe wird dich nicht umbringen. Zeitreise. Abraham hat seine Zeitreise gemacht. Der erste Schritt ist das Wichtigste. So viele Sterne am Himmel, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und so viel wie Sand am Strand, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Und dann noch keinen Bub und noch nicht mal ein Mädel. Aber dann, so zahlreich soll es sein. Er hat die Verheißung, Gott hat ihm die Verheißung gegeben. Und die Sarah und die warten auf die Verheißung, versuchen dem lieben Gott nachzuhelfen. Ein bisschen klappt, das ist doch schief gelaufen, ist nicht das Richtige gewesen. Aber er hält fest an seiner Vision. Und jetzt ist der Isaak da. Und jetzt hat er eine Vision. Er bringt dem Gott ein Opfer da, preis Gott, kommen die Raben, verscheuchte. Und dann fällt er in einen tiefen Schlaf. Macht eine Zeitreise. Und dann sieht er im Geist, wie seine Kinder 400 Jahre in Ägypten sind und wie Gott sie aus Ägypten rausführt. Er hat das alles gesehen, 400 Jahre. Eine Zeitreise, wo er 400 Jahre übersprungen hat. Menschen, die mit Gott leben, sind Freunde Gottes. Und die sehen, was mit ihren Familien nach 400 Jahren passiert, wie sie wieder aus Ägypten mit einer mächtigen Hand zurückkommen und das Land in Besitz nehmen, was sie selber nicht geschafft haben. Das machen dann die Kinder. Deine Kinder, deine Nachkommen machen das, was du nicht geschafft hast. Propheten Gottes, Menschen Gottes machen immer Zeitreisen. Und du wirst die Vollendung erleben, wenn du solche Zeitreisen gemacht hast. Gott geschaut hast. Und du wirst nicht mehr so viel jammern, wenn du so eine Zeitreise gemacht hast, wirst nicht mehr jammern, oh, es tut mir weh, oh, ich kann nicht, oh, 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 oh. Und du wirst nicht stöhnen, wenn du die Zeitreise gemacht hast, dann weißt du, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Wenn du Gott erlebt hast, wenn du weißt, ich komme raus. Weißt du, auch dieser Petrus im Gefängnis, wie konnte der Bruder Petrus, der Apostel des Herrn, wie konnte das so die schnarchen und träumen. Wie konnte er so gelassen im Gefängnis da auf seinem Stroh liegen und dort pennen und weiß, morgen werde ich geköpft. So wie der Jakobus. Er hat ein Wort vom Herrn gehört. Und deshalb ist es so wichtig, dass du ein Wort vom Herrn gehört hast. Er hat ein Wort vom Herrn gehört. Wenn du mal alt wirst, wird dich ein anderer gürten. Wenn du meiner, ich bin ja ein junger Bursche, bin noch nicht so alt. Deshalb, ich kann gar nicht sterben. Nach dem Wort des Herrn kann ich gar nicht sterben. Ich kann erst sterben, wenn ich ein alter Mann geworden bin. Ein anderer wird dich gürten. Deshalb ist es so wichtig, dass was du hörst, dass du das Wort Gottes auch verstehst, was er gesagt hat. Der konnte schlafen und sagte, also hier werde ich nicht sterben. Also so nicht. Ich bin noch in den besten Jahren. Wenn du einmal alt wirst, ein anderer wird dich gürten. Hast du das Wort des Herrn in deiner Hand? Dann kannst du siegreich und erfolgreich sein. Kannst du entschlossen und mutig vorwärts gehen. Wie besteige ich den Zug der Zeitreise? Ich mache ganz schnell. Bete Gebete mit Danksagung. Preise Gott. Lobe Gott. Bete von der Vollendung, von der Erhörung deiner Gebete her. Danke Gott, alles vollbracht. Alles getan. Dann, wie es im Philipperbrief heißt, sorge um nichts. So betrittst du den Zug für ein sorgenfreies Leben. Und dann lass dich von niemand täuschen, dich von niemand aufhalten. Hab die Salbung in deinem Leben. Die Salbung wird dich immer das Richtige lehren. Wird immer wieder so deine Brille nehmen und sagen, guck mal da durch. Dort ist es. Das ist es. Das ist es. Schau nach oben und lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und dann noch etwas. Das muss ich weiß nicht, warum ich das sagen muss, aber ich sage das heute Abend, weil ich doch sagen muss. Streite dich nicht mit Dummen, mit den Besserwissern. Lass den Leuten ihren Aberglauben. Geh du deinen Weg. Das hat Gott mir gesagt, ich soll es sagen. Streite dich nicht mit den Dummen, den Besserwissern. Du aber lebe ein gottgewolltes Leben. Du aber lebe ein von Gott gegebenes Leben, aus der Hand Gottes, als eine Gabe Gottes, kein Charisma. Du aber lebe ein von Gott geplantes, von Gott vorgestelltes Leben, ein von Gott gelehrtes Leben. Lebe ein von Gott gestaltetes Leben und ein von Gott gewirktes Leben. Streite dich mit den anderen nicht. Lass doch die brüllen und lass sie toben. Und du fängst es an. Du schaltest ein oder du schaltest aus. Du startest und dann in dem Moment, wo du startest, macht alles andere der Herr. Wenn du startest, und deshalb ist es so wichtig, den Schlüssel nehmen, den Gott dir gegeben hat und starte. Ich verstehe vom Auto auch nicht alles. Ich weiß zwar, wo der Motor ist und wo der Tank ist, aber ich weiß, wie man Schlüssel reinsteckt und umdreht. Das weiß ich. Und das ist alles, was ich tun muss. Und fahren. Und Gott will auch nicht, dass du mehr weißt und mehr verstehst. Du musst nur wissen, ich habe dir den Schlüssel gegeben, den Schlüssel des Himmelreichs. Und das ist so wichtig. Der Herr hat dir den Schlüssel des Himmelreichs gegeben. Und jetzt schließt du auf oder schließt zu. Und wenn du sie nicht benutzt, wird der Teufel dir klauen. Und dann irgendwo verstecken. Du schließt auf und du schließt zu und du hast es in der Hand, was mit dir passiert. Schließ den Leuten das Himmelreich auf. Deiner Familie aufschließend. Einfach nur eine Umdrehung, der erste Schritt. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir im Glauben das anfangen dürfen. Den Schlüssel hast du uns gegeben. Der Schlüssel ist Jesus Christus. Und du hast gesagt, ich gebe euch. Und du hast dem Petrus und den Gläubigen die Himmelreichsschlüssel gegeben. Und du hast nicht die Schlüssel der Hölle und des Todes gegeben. Das hast du niemand gegeben. Und niemand hat ein Recht, jemand anders zu verdammen. Aber wir dürfen allen und auch vor allem uns selber den Himmel aufschließen. In Jesu Namen. Vater, ich segne all die, die dein Wort heute Abend gehört haben. Lass dein Wort laufen. Und bring uns zur Vollendung, Herr. Oh Herr Jesus, ich bitte, dass du die Gemeinde zur Vollendung bringst, dass du mein Leben zur Vollendung bringst und dass wir, oh Gott, durch die Gnade und Hilfe des Heiligen Geistes eine Zeitreise machen. Ich möchte eine Zeitreise machen, wenn ich nach Hause komme oder im Auto bin oder im Bett liege, ein Traum und dann in Ekstase fallen und eine Zeitreise am Thron des Herrn. Heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir an der Seite und so weiter. Eine Zeitreise. Gott, lass mich dich erleben und lass mich sehen, wie die Welt mit dir aussieht. was dein Plan ist. Und du bist mit uns und mit unserer Gemeinde, Herr Jesus, und mit den Christen hier in Deutschland und in der Welt. Du bist auf dem Weg der Vollendung. Halleluja, wir gehen miteinander den Weg der Vollendung. Lass uns an die Hände fassen und lass uns zusammen sagen, Herr Jesus Christus, wir gehen gemeinsam den Weg der Vollendung. Wir sind geschlossen und wir wollen das Ziel erreichen, das du uns gesteckt hast. Unsere himmlische Berufung, die treibt uns und die bringt uns ans Ziel. O Herr, du hast uns erwählt, dass wir Frucht bringen und dass wir nicht mit leeren Händen vor dir stehen. Segne meinen Bruder, segne meine Schwester und mach uns alle zum Segen. Amen. Amen.